Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und kluge Menschen haben sich schon die den Folgennamen angeschaut. Und da steht dick und fett Giro d'Italia 2021, Folge Nummer 1. Aber das ist eine kleine Mogelpackung. Denn zum einen gilt es noch, die anderen Rennen vorher zu besprechen, die bis dahin sich auf dem Weg gemacht haben, von uns besprochen zu werden. Und zum anderen ist natürlich erstmal das Allerwichtigste. Grüße nach München. Guten Abend, lieber Thomas.
Ja, Grüße zurück nach Köln. Hallo, guten Abend.
War es bei euch halt auch so windig? Ich habe heute den ganzen Tag irgendwie, kennst du das von früher noch aus dem Basketball? Da gab es immer Windy City und ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, ob das Seattle oder Utah war.
Nee, weiß ich auch nicht.
Da bin ich ein bisschen, das sind ein paar Jahre alter mehr, machen dann den Unterschied. Aber wo wir bei Städten gerade sind, wir beide haben eine E-Mail bekommen, erwischt dich jetzt kalt, ist nicht schlimm, so schlimm ist auch nicht, von Sören. Ich wohne seit einigen Jahren in Barcelona und vor einigen Wochen, ich arbeite im Moment nördlich am Bloß in der sogenannten Mare, fuhr ich die Welt nur 150 an unserem Hof vorbei. Der Termin hatte ich. In der Folge 345 geht ihr auf die Vuelta ein und ein paar sprachliche Korrekturen seien mir erlaubt. Heieiei, da haben wir sprachliche Korrekturen bekommen.
Sehr gut.
Sehr gut, genau. Also immer gerne. Korrigiert uns, wo ihr könnt. Und das ist bestimmt oft. Wir gehen lange dazu. Die Vuelta führte durch Calella. Das doppelte Ech spricht man im Spanischen und Katalanischen plattgesprochen als J aus. Ich dachte eigentlich, das wüsste ich. Also ich dachte, den Ort hätte ich nicht Calella genannt, sondern Calella. Wenn das falsch gesprochen wurde, dann war das eine Nachlässigkeit und keine Unwissenheit. Bei mir zumindestens. Die siebte Etappe hatte die klassische 7 Runden rauf und runter am Montjuïc.
Da bin ich auch überfragt, wie man den Berg da in Barcelona ausspricht.
Aber es wurde nach sich geübt. Die Aussprache ist in der Tat blöd. Es gibt eigentlich keinen Deutschen, der das auf Anhieb richtig hinkriegt. Viele sind Jahre später damit auch noch überfordert. Deswegen bin ich das so. Er hat ein Sprachsample mitgeschickt. Vereinfacht würde er sagen Montjuïc. Schön ausgesprochen. Naja, ich lasse das jetzt mal mit dem Sprachschimpel einspielen, aber ich fand die Idee alleine schon grandios. Vielen herzlichen Dank, Sören. Hat mich sehr gefreut, vor allen Dingen, weil diese Gegend, also zumindest Barcelona, meine zweite Lieblingsstadt in Europa ist. Es gibt ja noch den anderen, den Damian, Damian, Hörer aus Barcelona. Also wir haben eine Zuhörerschaft in Katalonien, das freut mich sehr. Das nur kurz als Feedback zur letzten Folge. Und dann können wir auch direkt losstarten, oder? Was? Aber ich weiß immer noch nicht, ob es windig war. Entschuldigung, ich habe sowieso so in Rage geredet.
Hier war es heute nicht windig, nee. Also wir wurden davon noch verschont, es wird in der Nacht regnen.
Hier ganz groß. Also meine Frau meinte, so windig wie heute war es, hat sich noch nie hier erlebt. Also die Gartenmöbel flogen durch die Gegend. Oi. Ja, ich las auch eben einen schönen Tweet, der dazu sehr bezeichnend passt. Wenn man sowas sucht. Der Sturm hat gerade eine Mülltonne auf die Straße geschoben und ein Autofahrer hupt, beim Vorbeifahren und ich weiß auch nicht, aber irgendwie fasst das Deutschland ganz gut zusammen. Ja. Passt so irgendwie. Gut, also, wir bewegen uns jetzt noch in der Welt der Frühjahrsklassiker fast erstmal, um dann über eine Rundfahrt einzubiegen auf das zweite große Highlight des Jahres, wenn man die derzeitigen Frühjahrsklassiker, die ja jetzt so langsam zu Ende gegangen sind, als erstes Highlight so kompakt bezeichnen möchte. Und wir waren stehen geblieben bei der Tour of the Alps, glaube ich, wenn mein löchriges Gedächtnis mich nicht korrigiert, bei Etappe Nummer 4. Und bei Etappe Nummer 4 war auf Platz Nummer 1. Oh, hat man das jetzt gehört? Ich habe hier irgendwie noch eine Benachrichtigung an. Das muss ich mal ausmachen. Hat man das gehört gerade, Thomas?
Nein, nichts.
Da, dann stürzt du mich, dann ist nicht so schlimm. Wir waren bei Etappe Nummer 4 und da war es so, um kurz den Zwischenstand weiterzugeben, dass im Gesamtklassement Simon Yates vor Pello Bilbao, vor Alexander Vlasov die Führung innehatte. Und es kamen nur noch Etappe Nummer 5 vor dem Abschluss und ja, was hat sich da noch getan? Nicht mehr so richtig viel in der Gesamtwertung.
In der Gesamtwertung nichts Großes mehr. Wir hatten ja schon gesagt, wenn man es da nochmal probieren will, dann von weit weg. Mhm. Das gab es aber in dem Sinne nicht. Und ja, es kam eine kleine Gruppe durch, aus der sich dann am letzten Anstieg Felix Großschartner abgesetzt hat und für das Team Bora Hansgrohe gewonnen hat.
Ja. Ist jetzt also mittlerweile doch dann schon, naja, man darf jetzt nicht vorweggreifen, ne? Aber Tour of the Alps, der wievielte Sieg ist das jetzt vom Team Bora? Eins?
Ja, sie haben jetzt ein paar dieses Jahr mittlerweile schon ja, eingesammelt. Ich kann nur mal gucken. In der Statistik sind es 1, 2, 3, 4, 5. Sieg.
Ja, also kann man jetzt schon mal ein bisschen beruhigter sein. Und ja, Großschartner wird jetzt auch so ein Fahrer, ne? Also hat jetzt, hat er nicht nach Vuelta Borges letztes Jahr, Tour of the Alps eine Etappe. Also sieht schon gar nicht so schlecht aus für ihn. Ne? Also er kommt jetzt so langsam gut rein, langsam rein ins Jahr. Und damit kann man dann aber auch hinter die Tour of the Alps ein Siegelchen machen. Simon Yates von Bike Exchange vor Pello Bilbao, Alexander Vlasov. Es hat sich an der Gesamtwertung da eigentlich nichts mehr groß getan. Schönes Rennen, oder? Schöne Veranstaltung. Also diese fünf Etappen-Rundfahrt.
Wieder sehr gelungen, ja, muss man sagen. Also auch diese letzte Etappe darunter nach Riva del Garda war wunderschön anzuschauen.
Mhm. Ja, also gut gemacht. Aber der nächste Schritt, es folgte dann schon sobald da eine der nächsten Klassiker. Jedermannrennen bist du noch nicht gefahren, ne? Glaube ich.
Nein, das bist du schon mal gefahren.
Ja, man muss aber auch ehrlich sein. Also, ne, ich bin die kurze Version da gefahren. Es gibt zwei. Mein Kollege Björn ist die lange Version gefahren, aber ich bin vernünftig genug, so verrückt nicht mehr zu sein. Zumindest nicht im derzeitigen körperlichen Zustand oder auch damaligen körperlichen Zustand, um genau zu sein, dass ich mir das damals nicht zugetraut habe und meine Kräfte da, ne, also ja. Aber immer noch heißt das auch, wenn diese kürzere Version, da hat man ja auch den einen oder anderen Anstieg mit dabei gehabt. Und das heißt ja nicht, dass das weniger Spaß machen muss. Ne? Nur wenn man sich halt dann vielleicht nicht 11 Stunden quält, sondern nur 5 oder 6. Das ist auch schon grotesk. Ja, aber es geht um die, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, das älteste immer noch stattfinden, ein Tagesrennen der Welt. Lüttich, Bastogne, Lüttich.
Ja, ich glaube, La Doyenne heißt ja, glaube ich, auch die älteste.
Ja, ich kann es noch nicht aussprechen, deswegen sage ich es nicht. Und hat sie dich enttäuscht?
Nö, ich fand das Rennen sehr, sehr gut, sehr animiert und war bis zum Schluss auch sehr spannend, vielleicht mit der einen oder anderen Überraschung und der einen oder anderen Enttäuschung, mit der man so nicht gerechnet hätte. Und auch so, wie das Rennen verlaufen ist im Finale drin, fand ich es doch ziemlich überraschend, wie das da alles vonstatten gegangen ist.
Also, ich weiß gar nicht, du hattest, war das jetzt die, ich glaube, ich bringe das schon immer so durcheinander, weil wir auch oft auch so während dieser Rennen kommunizieren, das war nicht die Geschichte, wo ich auf dem Spielplatz noch war, oder?
Nein.
Nee, das war da, wo ich eingeschlafen bin und 6 Kilometer vor Ziel, glaube ich, aufgewacht bin, ne? Kann das sein?
Ja. Also, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, das Rennen ging meiner Meinung nach so richtig los an der Redoute, Côte de la Redoute, das ist so, ja, gute 30, 35 Kilometer vor dem Ziel.
Und tut weh. Das bin ich, glaube ich, auch gefahren, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja, zwei Kilometer mit 8,6% im Schnitt, aber teilweise richtig steile, fiese Rampen drin. Und da ging das Rennen so richtig los, weil, fand ich ein bisschen überraschend, dass da Ineos mit der kompletten Mannschaft alles auseinandergefahren hat. Und da hat man schon so gesehen, da waren vorne dann noch, ja, vielleicht 6, 7 Mann beieinander, 4 Ineos-Fahrer oder so. Und dahinter war dann zu Primoz Roglic und Co. schon so ein kleines Loch. Und dann haben sie es ja im Prinzip auch ganz gut gemacht mit Carapaz, der sich absetzen konnte, zeitweise. Aber ja, im Finale, wenn man dann auf das Endresultat guckt.
Außer Spießen?
Ja, nicht viel gewesen, weil ja Adam Yates dann, glaube ich, auf Platz 18, der beste Fahrer, das ist natürlich
Kwiatkowski
auf 11, genau, ja. Der beste Fahrer, da wird mir mal wieder so nicht richtig klar, was die Ineos-Klassiker-Taktik da war. Ähnlich wie bei Mailand Sanremo, wo sie ja auch schon so eine Aktion gebracht haben, mit der ganzen Mannschaft das Feld kaputt fahren und am Ende springt nichts mehr raus. Aber ja, natürlich andere haben sich darüber so ein bisschen gefreut, weil Das Rennen wurde dadurch.
Wenn andere aktiv sind, kann man sich, muss man nicht selber seine Kohlen ins Feuer schmeißen, ne?
So ist es ja, klar. Aber dadurch wurde natürlich auch, wurden die anderen Mannschaften sehr dezimiert. Es war fast nur noch Mann gegen Mann im Finale und ja, dann an der Côte de Rochon-Foncon, dem sogenannten Falkenfelsen, das ist so die letzte große Steigung fast, ja, kam es dann zur Entscheidung. Da hat sich eine Gruppe abgesetzt um Michael Woods herum. So Fahrer wie Primoz Roglic, fand ich ein bisschen überraschend, und auch Maximilian Schachmann, der vorher ein sehr gutes Rennen fuhr, konnten da nicht mehr folgen. Dafür aber, ja, wieder so ein Fahrer wie Valverde war dabei, Alaphilippe, Pogacar und Goudou und auch Marc Hirschi, sprich Team UAE Emirates, die waren da noch zu zweit in dieser Gruppe und haben das dann im Finale sehr, sehr intelligent gespielt.
Mhm. Ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt, dachte ich noch, oh, Valverde, bitte, bitte, Daumen gedrückt. Aber auf der Zielgeraden war es dann irgendwie doch relativ schnell eindeutig, dass das auf, zumindest so drängte sich mir der Aufdruck auf einen Zweikampf zwischen Pogacar und Alaphilippe werden wird. Also ich sah Valverde schon relativ schnell da nicht mehr die Kohlen aus dem Feuer holen.
Ja, es kam dann zum Sprint dieser Sechsergruppe und was ich nicht verstanden habe, Fahrer wie Valverde mit all seiner Erfahrung fährt den Sprint von vorne an.
Ja.
Ja, das habe ich so nicht richtig nachvollzogen. Ich habe hinterher auch überall gelesen, ja gut, bei Amstel Gold Race hat das auch so gemacht, da wurde nur von Matthews dann noch abgefangen, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Option war.
Ich habe mich halt gefragt, warum, also an Erfahrung mangelt es ihm jetzt nun wirklich nicht, ne? Also der könnte ja Pogacars Opa fast sein, aber für mich war das so ein bisschen so nach dem Motto, wenn ich mich nur dranhänge, das war so, ich versuche es von vorne, damit, vielleicht sind die anderen noch schwächer als ich. Also ich finde immer, dieses von vorne fahren ist oftmals nicht das, entweder man ist da, fühlt sich extrem stark oder man sucht sein Heil sozusagen noch so ein bisschen in der Flucht vielleicht. Ich glaube, es war so, dass er fühlte sich nicht so stark, wollte den anderen das aber suggerieren, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall doof gelaufen, aber immerhin, ne, 260 Kilometer Rennen, in 41 noch Vierter geworden. Und hätte auch durchaus im Podium noch rausgehen können, also insofern.
Ja, à la Bonheur.
Ja,
also. Und so in einem normalen Sprint, oder beziehungsweise man muss eigentlich sagen, für Alaphilippe war es wieder enttäuschend, nachdem er im letzten Jahr zu früh gejubelt hat, dieses Jahr wieder geschlagen, aber wirklich ja, Mann gegen Mann im Duell gegen Pogacar. Und ich hätte gedacht oder würde sagen, in einem normalen Sprint nach 140 Kilometern gewinnt Alaphilippe 9 von 10 Sprints gegen Pogacar, aber so ein Sprint nach 260 Kilometern und mit so vielen Höhenmetern ist dann nochmal was anderes.
Ja, hatte ich auch so ein bisschen, man hätte ihm fast die Daumen drücken wollen, aber Pogacar hat es einfach gut gemacht und da kann man dann auch nur sagen, okay, dann hat er halt der Bessere gewonnen an dem Tag.
Und das vergessen ja auch viele, dass er gut sprinten kann. Also er hat ja auch schon eine Tour-Etappe aus einer Gruppe rausgewonnen und ist da vielleicht so ein bisschen unterschätzt auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber schönes Ding, also grundsätzlich alles gut gelaufen, ne? Bora Hansgrohe mit dem 9. Platz dann von Schachmann wahrscheinlich nicht uneingeschränkt zufrieden. Aber manchmal läuft es halt nicht, so wie man sich's vorstellt, ne? Und ja, dass dann der glorreiche Abschluss oder der erstmal Abschluss für die Klassiker, es fehlt uns ja noch Paris-Roubaix, das dann im Oktober, glaube ich, ne? War es der 3. Oktober?
Oktober wird es nachgeholt, ja.
Wird's nachgeholt. Und vielleicht mal, wer sind so die Sieger von dieser halben oder dreiviertel Klassiker-Saison, würdest du sagen? Wenn man jetzt nur die Großen und vielleicht noch Strade Bianchi.
Sieger würde ich sagen, der König Quickstep natürlich wieder, die ja doch vieles wieder abgeräumt haben. Verlierer, tue ich mich so ein bisschen schwer mit, da richtig einen rauszupicken. Also ja, vielleicht
es gibt zu viele Verlierer, also es gibt zu viele, ich finde, es haben sehr wenig Teams geglänzt und das war so in der Spitze eine hervorragende Klassikersaison, aber in der Breite sind auch ganz viele Teams komplett untergegangen. Also, weißt du, mir fällt jetzt gar nicht so ein spezielles Beispiel ein, aber so ein Drecksäcker Fredo, hat man da irgendwo was mitbekommen?
Nicht so richtig. Also, wenn ich aber noch andere Teams angucke, beispielsweise Team Jumbo-Visma, hätten die nicht Wout van Aert, hätten die auch nichts gerissen. Und ja, wie wir es schon so ein bisschen angesprochen haben, Team Ineos natürlich auch.
Ja.
Die sich oft, ja, viel Aufwand betrieben haben für wenig Ertrag.
Vielleicht haben die auch einfach nur viel trainiert für die Rundfahrten.
Ja, vielleicht haben die gedacht, man kann so einen Klassiker wie eine Rundfahrt von angehen.
Ja, man kann es ja mal versuchen. Und am Ende des Tages, mein Gott, ey, das wird denen auch fast egal sein. Also nicht, egal wird es nicht sein, ne? Aber am Ende des Jahres, wenn sie eine Abrechnung machen und haben zwei Grundtouren gewonnen, dann ist das ja egal, dass sie jetzt bei Lüttich-Bastogne-Lüttich da ein bisschen verkackt haben. Das ist dann für die auch nicht mehr wichtig, gehe ich von aus. Ja, ja, ja. Das war also Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und ich, für mich ist immer so nach den... So damit, dass vielleicht so die ersten 20-30% der Saison vorbei, wenn diese Klassiker vorbei sind. Also dann geht's in den nächsten Abschnitt. Und die Tour de Romandie ist mit Sicherheit schon ein Teil dieses neuen Abschnittes. Und da gibt es meiner Meinung nach ein paar Sachen zu berichten, die wo wir gedacht haben, okay, dafür kann man es jetzt dann doch nochmal in dieser Sendung, die eigentlich Giro geprägt wird, aufnehmen. Fangen wir an mit insgesamt 5 Etappen, also genauso wie die Tour of the Alps, gleiche Streckenlänge, auch eine hochkarätige Besetzung. Fangen wir an, erster Prolog, ich meine, wenn du einen Prolog hast und hast John Dennis dabei, dann ist der immer jemand, der oben irgendwie auf dem Treppchen möglicherweise stehen wird. Dass er aber noch seine zwei Mannschaftskollegen am Ende des Tages da mit auf dem Treppchen stehen hat, das kam jetzt nicht komplett unerwartet, aber auch nicht, man hätte jetzt auch nicht drauf gewettet.
Ja, Ineos hat da wieder gezeigt, was sie im Zeitfahren drauf haben. Rowan Dennis vor Geraint Thomas und Richie Porte. Man hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es am Ende im Klassement der Rundfahrt vielleicht auch so ausgeht, aber es war dann am Ende nicht der Fall. Aber ja gut, es war auch jetzt kein mega langes Zeitfahren, also ein kurzer Prolog, 4 Kilometer und zum Schluss ging es dann noch ein bisschen bergauf, genau das, was die drei halt gut können. Mhm.
Ja, danach Cavagna, Stefan, ich kann es immer noch nicht aussprechen, Bissecker. Ja, du bist ja auch aus dem Süden. Also du bist nicht aus dem Süden, aber du bist ansässig im Süden. Du bist genau das Gegenteil von aus dem Süden.
Die Schweiz ist doch nochmal ganz was anderes.
Ja, aber du bist schon auch dran. Da müsste wir den Christoph vom Rennradblock nochmal befragen. Damit hatte sich Ineos dann natürlich wenig überraschend die Mannschaftswertung und das Führer-Leader-Trikot für diese Rundfahrt auch erstmal gesichert. Keine Frage. Zweite Etappe ging es dann schon ein bisschen mehr zur Sache oder anders zur Sache. Und an dem Tag hat sich dann das Team Bora Hansgrohe nicht nur gefreut, weil sie die Etappe gewonnen haben, sondern auch irgendwie so gefühlt, dass Sagan mal wieder gewinnen kann.
Ja, es war so die einzige, also Aigle nach Martigny, also vom Sitz der UCI ging es da los. 168 Kilometer war so gefühlt die einzige Chance für Sprinter bei der Rundfahrt.
Mhm. Aber auch nicht so komplett flach, ne? Da waren schon so
da waren schon zwei ordentliche Berge mit dabei. Also man sieht da 2,7 Kilometer mit 7% und 2,1 Kilometer mit 6,2%. So, ja, vor, was sind das, 23 Kilometer vorm Ziel war da die letzte Bergüberfahrt. Mhm. Von daher hatten da die Sprinterteams noch genügend Zeit, sich wieder zu sortieren. Und ja, Peter Sagan war auch da der große Favorit, weil er so auf dem Papier der schnellste Mann war bei der Rundfahrt. Und ähnlich wie bei Katalonien-Rundfahrt ist er der Rolle auch gerecht geworden. Mhm.
Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, er ist schon wieder so in der Form, dass man ihn bei jeder Grand Tour, wo er startet, dann der Abonnement-Sieger sein wird. Aber ich denke, weil alleine schon für den Kopf ist das ganz gut, da mal wieder was abgesandt zu haben und mal wieder eine Sprintetappe gewonnen zu haben. Insbesondere für so Gemütsfahrern mit Sicherheit kein Fehler. Dann kam die zweite Etappe, wo du sehr schön beschreibst, also manchmal schreibst, also ich gucke ja nicht alle Etappen, die wir hier besprechen, das muss man mal direkt vielleicht auch mal so sagen zwischendurch. Guck mir vielleicht Zusammenfassung mal an oder lese mal hier was darüber. Aber hier hast du es so schön schon formuliert, dass man schon aus der Überschrift, also angenommen, dass wir diese Besprechung dieser Etappe wäre ein Zeitungsartikel und das wäre die Überschrift, bräuchte man den Rest eigentlich gar nicht lesen, weil man weiß schon, was passiert ist. Gobrelli, der letzte überlebende Sprinter.
Ja, es war auf der Etappe so ein bisschen komisch, weil Ineos wollte das Führungstrikot verteidigen bzw. keinen wegfahren lassen und Rowan Dennis ist dann an diesem Anstieg da, der letzte vor Ziel war, also wie weit war das noch von da, 142, ja, so 23 Kilometer, ja, 30 Kilometer gut vor Ziel fast, war noch ein 8-Kilometer-Berg, da wollten die keinen wegfahren lassen. Und so haben die halt so ein gleichmäßiges Tempo gefahren, dass dann Colbrelli noch mitgekommen ist über die Kuppe. Und ja, auch in der Abfahrt hat keiner aufgrund des Gegenwinds so richtig attackiert. Und ja, der lässt sich da nicht zweimal bitten, da so ein Geschenk anzunehmen.
Und Ron Dennis ist dann als letzter dieser Gruppe, also 36. ins Leader-Trikot geschlüpft an dem Tag. Also ja. Das behalten natürlich. Also fand ich nur jetzt so als letzter in der Gruppe dann das Leader-Trikot so verteidigt. Die da so reinmarschiert sind. Also und im Prinzip hat dann auch nur Patrick, wie spricht man ihn aus? Bevan, Englisch. Ne, ist dann auf den zweiten Platz nach vorne, während Gerard Thomas, Richie Port beide einen Platz runter gegangen sind. Aber ansonsten, glaube ich, kann man bei der Etappe oder muss man bei der Etappe auch nicht so viel sagen. Die nächste Etappe, da hat es Klatsching gemacht, sage ich mal vorsichtig, ohne auf Details einzugehen.
Ja, also ein vom Regen geprägter Tag rund um den Lac du Neuchâtel, also den Neuchâteler See da. In der Nähe waren die ganze Zeit unterwegs auf einem Klassiker-ähnlichen Parcours, 168,7 Kilometer. Und es hat geschüttet wie aus Eimern den ganzen Tag. Vorne war eine kleine Gruppe mit Stefan Küng, die da im Finale auseinandergefallen ist. Ja, und Stefan Küng, als der noch vorne war, ist da in der Abfahrt, ja, wie soll man sagen, also wenn du einmal auf Wasser rutscht, ja, dann ist das wie so eine Billardkugel, ist der da durch die Gegend geschossen.
Das ist aber jetzt mal unter uns, das ist nicht das Entscheidende bei der Etappe, oder? Wir wissen mal, wovon wir sprechen. Du hast, also über Summen reden wir nicht, das ist unwichtig, aber wann hast du schon darauf getippt, dass Marc Soler diese Etappe gewinnen wird?
Während der Etappe.
Ach, während der Etappe noch. Ich dachte, du hättest das mal wieder Wochen, Monate vorher gemacht.
Nein, aber ich habe ja im Kopf gehabt, dass Marc Soler, letzte Vuelta ist ja das Paradebeispiel, so Abfahrten generell sehr gut runterkommt. Und wenn dann auch noch schwierige Bedingungen sind, das hat man da mal auch gesehen bei der letzten Vuelta, ist er einer der Besten und ja, ist halt einer, auch vom Potenzial her, einer der besten Bergfahrer bei der Rundfahrt. Und warum sollte der das nicht probieren? Genauso kam es dann auch. Favoritengruppe haben sich alle angeguckt. Marc Soler hat sein Herz in die Hand genommen. Keiner ist hinterhergefahren, beziehungsweise nur Jon Izagirre. Und der ist da die Abfahrt runtergebrettert im Regen wie kein Zweiter und hat einen kleinen Vorsprung ins Ziel gerettet.
Ja, okay, dann habe ich das mal falsch verstanden. Ich dachte, dass du schon Monate, Wochen vorher getippt hättest, dass Marc Soler an dem Tag diese Etappe gewinnt. Dann habe ich aber nichtsdestotrotz, du hast das so früh gemacht, dass ich das, dass man trotzdem da seinen Hut vorziehen kann. Einfach mal da. Also, wenn man die Wettquote gesehen hat, dann weiß man, das haben nicht viele gemacht, um so richtig zu sagen, sonst hätte
es jemand anderes gemacht. Sind halt manchmal so Sachen, was man bei, oder wo auch mal ein Buchmacher einen Fehler macht.
Meinst du, das war ein Fehler von denen?
Ja, also wenn man sich die Besetzung der Rundfahrt anguckt, dann hätte ich dem nicht so eine hohe Quote auf der Etappe gegeben.
Ah, okay. Na, dann hast du, irgendwann sperren die dich mal oder so. So wie Casino-Verbot. Aber es sei dir von ganzem Herzen gegönnt, wie du schon sagst.
Aber es war auch so, also ein toller Sieg fürs Team Movistar, ja, für Marc Soler, der da auch im Ziel mit einer Geste wieder aufmerksam gemacht hat und da darf man gespannt sein, was bei ihm in diesem Jahr noch kommt.
Ich habe auch Teile, das ist auch, ich habe zum Beispiel den Sturz von Stefan Küng auch gesehen, was wirklich nicht schön war. Ich glaube, wie du eben schon sagst, ist wie eine Billardkugel, ist, glaube ich, gegen so eine Mülltonne gedonnert noch, ne?
Zum Glück war da kein so richtig scharfer Bordstein.
Ja, das hätte sonst übel ausgehen können. Und widrige Verhältnisse nennt man das dann, glaube ich. Die ja auch an anderen Tagen noch eine Rolle spielen sollten.
Aber an dem Tag hat Marc Soler damit mit dem Sieg auch die Gesamtwertung übernommen. Und von Rowan Dennis, der übrigens auch gestürzt ist an dem Tag und deshalb 22 Positionen geburzelt ist in der Gesamtwertung.
Ah, das hatte ich nicht. Also hatte es mir schon sowas gedacht oder dass er einen rahmenschwarzen Tag hatte aufgrund des Ergebnisses, aber das hatte ich so nicht gesehen. Rahmenschwarzer Tag, gestürzt, das sind alles irgendwie so Sachen, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man die Tour de Romandie noch weiter betrachten möchte. Denn so etwas gab es dann noch und mal. Und zwar am Tag 4 dieser Rundfahrt. Und da hattest du mir auch gesagt, das war am Samstag, richtig?
Glaub schon. Richtig.
Ja. Ne, auf jeden Fall gucken, weiß gar nicht mehr wortwörtlich, was du gesagt hast, ne? Aber hier spektakulär heute und so weiter. Einschub. Ich, für die Leute, die den Velo Snack nicht hören, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Smart Trainers und gucke hier ab und zu mal rum. Am Samstag war eine kleine Rundfahrt oder Ausfahrt mit dem Team Ineos. Die haben das so gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so detailliert habe ich das nicht erzählt. 10 oder 12 Fahrer, jeweils eine Stunde. Das heißt von, keine Ahnung, von 10 bis 11 ist der Fahrer, von 11 bis 12 der und so weiter und so fort. Ich hatte mich dann angemeldet, wenn ich mich richtig erinnere, für 17 bis 18 Uhr Adam Yates und 18 bis 19 Uhr, weiß ich schon nicht mehr, Kwiatkowski, glaube ich, aber kann auch ein anderer gewesen sein, ist auch nicht wirklich wichtig, weil nach der Stunde war ich so platt und müde und es war so heiß, da habe ich das gelassen. Wurscht. Auf jeden Fall, Adam Yates, ich weiß nicht, wer sich damit nicht auskennt, nur ganz, ganz kurz die Zusammenfassung, bei so einer Gruppenfahrt, wenn dann auch noch irgendwie so ein Profi dabei ist, gibt es immer so einen Chat, wo alle möglichen Leute was reinschreiben. Ich nicht, weil ich will nicht tippen und treten, gleichzeitig bin ich so blöd so. Aber es wurde dann auch die Nachrichten von diesem Host oder was, werden dann nur so groß angezeigt. Und wirklich nach 2-3 Minuten, lass es 5 sein, schrieb Adam Yates groß dort rein, irgendwie, have you seen the Etappe heute hier, Tour de Romandie, crazy race. Und ich so, nein, bitte nicht gespoilert werden, weil du mir schon gesagt hattest, ne, und du sagst das dann ja immer, super Rennen, schaust dir an, ab hier, was mir immer sehr hilfreich ist, ne, und ich dachte, jetzt werde ich von Adam Yates gespoilert. Aber dem war nicht so. Also, weil mehrere Leute im Chat dann schon geschrieben haben, nichts sagen. Und es war auch ein crazy race. Das kam, da sage ich jetzt nichts Falsches, wenn ich das schon mal so verspreche. Ich glaube, die letzten 6-7 Kilometer reichen fast, oder? Bis dahin hatte sich, denke ich mal, nicht so viel getan.
Ja, es war schon einiges passiert. Okay. Also die Etappe insgesamt 160 Kilometer nur, aber hatte es in sich mit richtig heftigen Bergen. Also die Abfahrt vom vorletzten Berg beispielsweise wurde, was vom vorletzten oder vom ersten, ich weiß es nicht mehr genau, wurde neutralisiert auf jeden Fall aufgrund von Nebel, weil man da nicht mehr so richtig viel sehen konnte bei den Fahrern. Und ja, der Regen blieb auch an dem Tag noch da und es regnete den ganzen Tag. Und dieser Schlussanstieg nach Thion 2000, also es waren 20 Kilometer mit fast 8% im Schnitt, der war schon übelst heftig.
Ja. Also da hatte man keine, also ich saß auf dem Sofa und da dachte ich, ach komm, das ist auch schön hier. Da möchtest du jetzt nicht gerade tauschen.
Da war ja zum Schluss wirklich jeder für sich. Und es war ja so, dass eine recht skurrile Situation, dass da eine Ausreißergruppe vorne war, beziehungsweise noch zwei Mann, Simone Petilli von Wanty-Gobert und Magnus Cort Nielsen vom Team EF Education First. Und die hatten dann, ich weiß es nicht mehr genau, aber so 7 Kilometer vom Ziel, meine ich mich dran erinnern zu können, dass die noch 3 oder 4 Minuten Vorsprung hatten. Und wenn
aber, mal aber da hatte sich, glaube ich, der Education First schon verabschiedet. Meine ich zumindest. Also der ist ja dann alleine
vorgefahren. Der ist alleine dann weitergefahren. Wurde dann aber noch später wieder von seinem Fluchtgefährten gestellt. Und wie gesagt, er hatte noch einen sehr, sehr großen Vorsprung da. Und da dachte man schon, weil er dann virtuell auch die Gesamtwertung anführte, ja, warum unternimmt denn hinten keiner was? Mhm. Aber diese letzten Kilometer waren einfach so hart, der kam dann am Ende mit fast 7 Minuten Rückstand rein.
Für mich war das so ein komplett, also als wenn er sein Rad in die Ecke stellen wollen hätte. Also der hätte auch zu Fuß weitergehen können, was ja andere auch
so
hätten können.
So wie ich sehe, hatte der wahrscheinlich einen Hungerast, weil er relativ panisch, sage ich mal, so 4 Kilometer vom Ziel noch was gegessen hat.
Okay. Ja, auch irgendein Gel habe ich auch noch gesehen, dass ich irgendeiner reingepfiffen ist, so offen lasse. Kann natürlich sein, andererseits, ne? Ja, also Hungerast, ich weiß nicht, hattest du das mal?
Ja.
Ich hatte das auch einmal, ne? Ach stimmt, war das was? Nee, das war der Timmer, glaube ich, der dann irgendwelche Birne und Äpfel vom Baum gepflückt hat. ne, geht halt nicht mehr viel, ne? Du kannst halt nur noch so auf lowest level weiterfahren, aber kann natürlich sein, ne? Aber das war wirklich ein Einbruch sondergleichen. Ich war auch so komplett konsterniert. Also ich sah den schon durch eigentlich, ne? Weil er hatte seinen Ausreißerkollegen ja schon abgehängt und da hätte ich niemals drauf gewettet, dass der ihn noch überhaupt einholt. Aber dass das alles sich nochmal dreht auf den letzten 6 Kilometern, kam für mich schon sehr, sehr, sehr überraschend. Und wie hieß er nochmal? Simone Petilli, ne? Der war das doch, der aufgeholt hat dann wieder, ne?
Genau, selbst der kam ja mit 2 Minuten 20 ja. Rückstand am Ende ins Ziel. Ja,
so hat sich auch nochmal richtig eingefangen.
Ja. Es war einfach eine Kombination, glaube ich, aus diesem richtig schweren Anstieg und diesen üblen Wetterbedingungen an dem Tag, die da einfach so ausgesiebt haben. Man sieht das auch, finde ich, so ein bisschen am Ende an der Reihenfolge unter den Fahrern, die vorne waren bei der Etappe. Also beispielsweise einen Richie Porte hätte ich weiter vorne erwartet oder auch so einen Wilco Keldermann, aber ich glaube, den hat einfach die Kälte so zugesetzt, dass die da ja damit gar nicht klar kamen.
Als die Gruppe dann sich wieder nach vorne gearbeitet hat und es ist auch nicht so richtig, wenn man das so ausdrückt, sich die Gruppe vorgearbeitet hat, ne? Weil es waren ja dann auch immer Einzelkämpfer irgendwo. Kam es dann aber irgendwann zu der Situation, dass Gerard Thomas mit Michael Woods zusammen sich ein bisschen abgesetzt hat?
Ja, genau. Michael Woods war vorne raus und dann kam Geraint Thomas von hinten rangefahren, noch mit Ben O'Connor und am Anfang auch noch Faust Thomas Nader. Die konnte er dann aber abschütteln und die beiden, Michael Woods und Geraint Thomas, beziehungsweise Geraint Thomas war da die treibende Kraft, fuhren gemeinsam in Richtung Ziel und ja, dann kam es zu besagter Szene, die wahrscheinlich jeder Radsportfan schon gesehen hat mit Geraint Thomas kurz vorm Ziel.
Der Meme-Generator des Jahres bisher für mich im Radsport, also was ich da alle schon gesehen habe. Wie hat das gemacht? Also ich so ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich habe jetzt auch noch keine Erklärung, die mich zu 100%ig davon überzeugt hat, dass es richtig ist. Es sah einfach nur aus, als wenn vielleicht hat er nach rechts angetreten und nach links ist sein Rad weggeflogen. Seine Brille flog durch die Gegend und Gerard Thomas lag auf dem Boden auf einmal. Also so ja, aus dem Nichts.
Sehr skurril, also das habe ich so der Form auch noch nicht gesehen. Ich glaube, er wollte einfach schalten und hat dann die Hand nicht mehr an den Lenker bekommen dazu und ist gleichzeitig angetreten.
Es gibt ja noch dieses alte, ich weiß nicht, du kennst es ja auch noch, mein Video, das Video von mir, wo ich mal gestürzt bin. Ich habe Parallelen gesehen. Also ich fühle mich eins mit Thomas.
Die Wetterbedingungen waren ähnlich, aber ich glaube, damals war es noch schlimmer. Also von daher kannst du dir da noch was ans Revier heften.
The G and the Hoff, Brüder im Geiste. Und bei meiner England-Affinität, also ganz schlimm, ganz traurig. Nicht schlimm, sondern traurig eher. Also Pech. Noch mehr Pech war, dass er nicht mehr aufs Rad kam eigentlich.
Also hat er versucht, dreimal aufzustehen irgendwie und ich habe ja auch gesagt, also wenn er schlau gewesen wäre oder kannst du gar nicht so schnell schalten, in dem Moment wäre die letzten 50 Meter einfach gelaufen, das wäre schneller gewesen.
Da habe ich aber noch eine Regelwerkfrage. Muss man denn, das weiß ich nicht mehr, das habe ich mich danach noch gefragt, muss man mit Rad oder kann man auch einfach so laufen?
Durchs Ziel. Da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, man muss schon mit dem Fahrrad übers Ziel kommen.
Ja, ne? Also das wird ja dann, es wird ja auch der Vorderreifen. Also er hätte das Rad, aber nichtsdestotrotz hätte er es geschoben, wäre zumindest Zweiter geworden und nicht Dritter sogar noch hinter Ben O'Connor, der wahrscheinlich auch sich gedacht hat, was ist denn hier los? Also der muss sich auch schrecklich schlapp gelacht haben, eigentlich innerlich zumindest.
Ja, also das Worst-Case-Szenario wäre ja gewesen, wenn Geraint Thomas da halt auch noch Michael Woods abgeräumt hätte. Dann hätte Ben O'Connor auch gedacht, heute ist Weihnachten und Ostern zusammen.
Ja, das stimmt. Ja, aber dafür waren die, glaube ich, ein bisschen zu weit auseinander. Ne? Also viel schlimmer hätte ich noch gefunden, wenn er hinten noch aus Versehen bei seinen wirklich etwas skurril wirkenden Versuchen, auf sein Rad wiederzukommen, wenn er noch Michael Woods irgendwie vom Rad geholt hätte oder so. Das wäre sehr, O'Connor vom Rad geholt hätte, das wäre noch unterhaltsam, ist auch nicht so richtig, ne? Also tragisch, komisch wäre das gewesen.
Naja, aber letztlich ist ja die Sache für Geraint Thomas noch ganz gut ausgegangen. Ja. Er hat zwar die Etappe nicht gewonnen, aber im Gesamtklassement hat es ihm jetzt nicht so viel Zeit gekostet.
Genau, ich glaube auch nur deswegen kann er so entspannt damit umgehen und sich selber auch ein bisschen darüber lustig machen, was da passiert ist. Also ich habe da auch bei Instagram irgendwelche Bilder gesehen von ihm, wo man dann sagt, okay, ein bisschen, also das macht ihn ja auch sympathisch, da diesen Humor sich selber gegenüber zu haben. Was natürlich aber dann, muss man auch sagen, einfach ist, wenn man die Rundfahrt gewonnen hat.
Ja, genau. Dann am letzten Tag gab es noch ein Zeitfahren von Fribourg nach Fribourg, 16,19 Kilometer. Auch, also sehr kopiertes Gelände und wieder, fand ich, mit sehr skurrilen Wetterbedingungen. Also die erste Gruppe beispielsweise hatte da komplett trockene Bedingungen und im Finale, als dann die letzten Starter waren, da waren bei welchen, also es muss ganz lokal gewesen sein, plötzlich ein Hagelschauer und im Ziel schien die Sonne. Also sehr, sehr wundersam.
Ja, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, wenn man das Gesamt, also ne, Cavagna vor Stefan Bissiger von Gerard Thomas, wie heißt der mit Vornamen? Jetzt habe ich mich wieder verklickt. Finn Wälder. Also so richtig die Falschen sind da auch nicht vorne gelandet. Das muss man auch sagen.
Nö, auch so eine Entdeckung der Rundfahrt, Ilan van Wilder. 20 Jahre erst, also das nächste Talent vom Team DSM, war auch schon jetzt die letzten beiden Jahre da unter Vertrag und die machen sich das so ein bisschen zu so einer Nische, gute Talente auszubilden und die dann ja irgendwann abzugeben. Marco Brenner auch bei der Rundfahrt am Start, muss man sagen, hat sich auch formidabel geschlagen an dem Tag im Zeitfahren, Platz 25, sehr, sehr gut am Ende so einer Rundfahrt, zeitgleich mit Toni Martin.
Ja, ja, klar. Und wenn man jetzt sich das mal anschaut, Van Wilder, wenn man nur die Jugendwertung an sich anschaut, Dritter in der Jugendwertung bei der Tour de Romandie, bei der Baskenlandrundfahrt Achter in der Jugendwertung, bei der Settima Internationale Coppa Bartali Vierter der Jugendwertung. Ne, also unter diesen Jugendlichen ist das schon, ich will nicht sagen eine große Nummer, aber schon jemand, der wiederkehrend gute Ergebnisse liefert, ne, und nicht so ein One-Hit-Wonder. Ja, sehr schön. Also gute Wahl getroffen dort bei DSM.
Ja. Aber dieses Zeitfahren war wieder eine Machtdemonstration von De König Quickstep. War schon fast irgendwie klar, dass die den Sieger stellen werden oder zumindest einen haben von denen, die da ganz vorne reinfahren. An dem Tag war es Remy Cavagna, der in diesem Jahr auch im Zeitfahren nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat und ja, hat vor Stefan Bissegger und vor Geraint Thomas gewonnen.
Genau. Und damit kommen wir dann zum Gesamtklassement. Eben schon erwähnt, Geraint Thomas vor Richie Porte, da Team Ineos Profis. Anscheinend können sie nur Rundfahrten vor Fausto Masnada vom De König Quickstep, Marc Soler, Michael Woods und so weiter und so fort. Schönes Ding. Kuriose Szenen, viel zu erzählen. Also, machen wir einen Knopf dran. Das war die Tour de Romandie. Immer wieder ein schönes Erlebnis. Diese Rennen stehen an. Das die ständige Rubrik, der ich jetzt eine Kapitelmarke geben muss. Das Offensichtlichste lassen wir an der Stelle noch mal außen vor. Wir sind jetzt angekommen am 2.5. Eieiei, ich muss noch meiner Schwester gratulieren. 8.5., 30.5., Giro d'Italia, 30.5., 6.6. Criterium du Dauphiné und dann 6.6., 13.6. Tour de Suisse. Wir können also eigentlich vom 8.5. bis zum 13.6. jeden Tag über eine dieser drei Rundfahrten berichten, wenn wir wollten. Und das sind die Volturennen. Was haben wir dann noch? Europe Tour?
Ja, also diese Woche vielleicht noch ganz spannendes Rennen, was jetzt startet, ist die Algarve-Rundfahrt, die verschoben wurde. Normalerweise findet das ja im Februar statt, das Rennen. Und diesem Jahr ist der Beginn, ich schaue es gerade nochmal nach.
Ist das die Klassiker da Arabida? Cycling Portugal? Nee.
Volta Algarve en Bicicleta geht los am 5.5., also heute ist 4.5. Tag der Aufnahme, also morgen schon. Mhm. Und ja, sind schöne Etappen dabei. Jetzt auch eine Gegend, die du vielleicht ein bisschen kennst, ich kenne sie auf jeden Fall, diesen Alto da Foya, der da immer gefahren wird, dieser Schlussanstieg, den habe ich im letzten Jahr im Urlaub auch mal angeguckt. Wunderschöne Gegend und mit Sicherheit auch zum Radfahren sehr attraktiv.
Absolut. Also ich habe auch, also jetzt mal von diesen typischen Fahrrad-Hotspots, ne, wo man dann vielleicht mal A, entweder selber mit dem Rad unterwegs ist oder B, einfach weiß, dass man da viele Fahrradfahrer trifft, war ich wirklich überrascht, wie viele Leute da unterwegs waren. Und auch immer mal wieder einzelne Fahrer, wo ich durchaus den Eindruck hatte, das sind jetzt Profis, die hier irgendwie Trainingslager machen oder Training. Ich weiß gar nicht mehr, wann waren wir letztes Jahr da? Also du warst ja, wir haben uns ja fast überschnitten.
Im September.
Genau, ne? Also so am Ende der Saison da irgendwie noch, keine Ahnung, vielleicht auch so ein bisschen Erholungsurlaub oder sonst was gemacht haben, unterwegs waren oder sich noch auf irgendwas vorbereitet haben. Also sehr, sehr schöne Gegend, kann man nur empfehlen.
Ja, und in diesem Jahr auch das Starterfeld natürlich ganz gut besetzt. Also beispielsweise Lennart Kemner ist dabei, Sam Bennett ist dabei, Pascal Ackermann, also ja, gute Fahrer dabei.
Ja, wen haben wir noch? Ich blitze mal durch. Na, okay, unten kommen dann eher so die Sosa von Ineos. Ist eine Rundfahrt, haben seine Chance. Und Rui Costa natürlich von UAE. Ja, also immer mal ein Auge drauf haben. Die Vuelta a la Algarve en Bicicleta. Schöne Gegend. Kann ich nur ans Herz legen. Aber ich denke, wir sollten über den, wie sagt man so schön, den Elefant im Raum sprechen. Und das ist heute mehr als sonst so ein Rennen, und zwar der Giro d'Italia 2021. Erstmal, das Wichtigste, glaube ich, was ich sagen muss, hip hip hurra, dass er so stattfinden kann. Zumindest Stand heute, ne, also 4. Mai. Ich glaube nicht, dass ich dann, oder ich bete, ich hoffe sehr inständig, dass bis Samstag dann nicht noch irgendetwas dazwischen kommt, was uns die Laune versaut. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Und das bedeutet, dass am Samstag die wievielte, ich muss jetzt mal nachgucken, sehr oft.
104. Edition.
Die 104. Edition. Das heißt, wir haben ja damals auch die 100. Giro schon hier besprochen. Erinnere ich gar nicht mehr, aber es wird wohl stimmen. Ja, die 104. Giro d'Italia startet am kommenden Samstag in Turin mit einem 8,6 Kilometer langen flachen Prolog. Ja, und dann geht es einmal durch Italien und man weiß dann irgendwie 22 Tage später, wer gewonnen hat. So stellen wir uns das vor.
Ja. so ungefähr.
Ist eigentlich eine einfache Geschichte, ne? So ein Radrennen ist eine einfache Nummer.
Es ist aber, ja, durch die Länge ist dieses Zeitfahren in Turin schon eine Etappe. 8,6 Kilometer ist dann kein Prolog mehr, aber es ist einfach tellerflach, quer durch Turin, beziehungsweise fährt er entlang des Flusses einmal hin, einmal zurück, und dann weiß man dann auch schon, wer da zum ersten Mal die Maglia Rosa überziehen darf.
Was wieder schön ist, ich glaube, das war im vergangenen Jahr auch schon so, und ich habe mich im vergangenen Jahr schon furchtbar darüber aufgeregt, dass auf der Giro-Seite, also ich kann nicht mit dem Safari-Browser, den ich sonst eigentlich primär benutze, kann ich nicht umstellen von Italienisch auf Englisch. Und auf dem mit dem Chrome auch nicht. Bin ich zu blöd dazu?
Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Apple nicht aus.
Ja, aber du, welchen Browser benutzt du jetzt da an der Stelle? Den Firefox wahrscheinlich, ne?
Hier, zu Hause?
Ja.
Opera.
Opera. Muss ich jetzt in Opera? Aber es kann doch nicht sein, dass ich nicht die Sprache ändern kann. Was machen die denn da? Gibt's die nur auf Italienisch?
Nee, normalerweise gibt es diese Seite auch auf Englisch.
Ja.
Aber wenn du schneller durch die Etappen oder eine bessere Übersicht haben willst, das finde ich immer noch bei Pro Cycling Stats am übersichtlichsten.
Okay, aber ich möchte gerne auf die Originalseite zurückgreifen, und das geht nicht, weil vielleicht kann ich den austricksen, wenn ich jetzt einfach eine andere Seite aufmache. Magli Rosa. Da kann man doch oft irgendwie nur so ein Slash. Das gibt's doch nicht, dass die Seite nur auf. Jetzt hat sich kurz gezeigt. Ja, jetzt habe ich es. Oh, Gott sei Dank. Ist ja auch gut, wenn wir zwei Quellen haben, ne? Dann vertrau niemals einer Quelle.
So ist es ja auch. Und was auf diesen Profilen immer angegeben ist, auf den Etappenprofilen, ist beim Giro ganz häufig so, dass das mit den Höhenmetern ja da gar nicht so genau genommen wird vom Veranstalter, sondern da einfach nochmal, ja, vielleicht die, da nochmal ein paar tausend Höhenmeter mehr sind, da nochmal ein paar 500 mehr.
Ist nicht schlimm. Ist sie hier Start? Ist sie da Ziel? Ist sie Weg? Ist sie fertig? Das sehe ich auch völlig entspannt. So, und jetzt habe ich auch die englische Version, jetzt ist mir auch alles egal. Also, ich würde vorschlagen, wir haben jetzt noch gar nicht besprochen, wann wir die nächste Sendung aufzeichnen. Vielleicht machen wir das ausnahmsweise mal on air. Dann können wir besprechen, wie lange wir die Etappen schon vorsprechen. Weil ich würde, was hältst du vom Montag?
Da muss ich erstmal noch gucken, wie ich da verfügbar bin.
Ja, also oder Dienstag spät könnte ich auch. Okay, vielleicht machen wir es einfach so. Wir besprechen einfach mal inklusive Dienstag. Dann können wir immer noch Montag aufzeichnen und sagen, den Dienstag haben wir ja schon besprochen, dann haben wir uns da weniger Arbeit gemacht. Ja, also die Etappen, die offiziellen Etappen. Du hast es schon gesagt, Samstag starten wir mit einem 8,6 Kilometer langen Prolog-ähnlichen Etappe. Prolog ist, glaube ich, nur, wenn es 3 Kilometer oder weniger sind, oder 5 Kilometer oder weniger, ne?
Ja, da gibt es eine bestimmte Grenze, bis wann ein Zeitfahren als Prolog gilt und wann es eine Etappe ist. Kann ich aber auch nicht mehr genau sagen.
Wie ja, aber irgendwie so 3,5, 4,5, irgendwie sowas, glaube ich. Bei der italienischen Seite ist nämlich auch schön, dass man direkt die Getränke und alles zur Etappe mitgeliefert bekommt. Vielleicht mache ich mir auch eine Flasche Wein mal auf zu einer Giro-Etappe. Einfach mal so Spaß.
Ja, das wäre doch was. Zu jeder Region den richtigen Wein.
Ja, es gibt doch in Frankreich so einen Marathon, wo man irgendwie 10 Verpflegungsstationen mit jeweils einem anderen Wein hat oder so. Vielleicht da.
Echt?
Ich möchte nicht unerwähnt lassen das Prosecco Cycling Race, was ich jedes Jahr immer wieder lobe, weil es so schön ist. Das ist die Etappe am Samstag. Am Sonntag würde ich dann sagen, da können wir davon einfach mal ganz entspannt davon ausgehen, dass das eine Sprinter-Etappe wird.
Ja, am Sonntag ist eine flache Etappe von
Stupinji nach
Novara, genau, 179 Kilometer. Und das auf der Karte sieht man ja schon, also da gibt's ja so ein paar kleine Wellen. Ein Viertkategorieberg hat man da eingebaut, dass man da das Bergtrikot vergeben kann, aber zum Schluss ist das Teller flach.
Ja.
Und es wird ziemlich sicher, denke ich, einen Massensprint geben.
Mhm. Haben die Sprinter auch was, wo sie sich drauf freuen können. Ob es am Montag einen Massensprint gibt, da würde ich jetzt wiederum schon einen Zweifel hintersetzen. Man ist dann in der Gegend, warte mal, hier ist ja auch Karte in Italien, von Canale, also so südöstlich von Turin. Das müsste dann Richtung Venetien auch schon gehen, oder?
Nee, nicht ganz so. Ein bisschen andersrum.
Ja, aber südöstlich von Turin. Ist eine Etappe, wo man dann schon davon sprechen kann, dass das Gelände nicht mehr ganz so leicht ist wie bei den ersten beiden. Also zumindest vom Höhenprofil der Etappe.
Nee, zumal die Etappe auch mit 187 Kilometern recht lang ist, wie ich finde. Mhm. Und so die ersten 80 Kilometer sind eigentlich flach und dann ist es sehr, sehr wellig, wie so ein Klassikerprofil, was sich im Finale immer weiter steigert und dann zum Schluss nach Sestola diese Steigung, die ja kurz vor Ziel, was sind das, 3-4 Kilometer vor Ziel endet, hat nochmal 4,3 Kilometer mit 9,5%.
Also
das ist
ungemütlich.
Vielleicht, das kann ungemütlich werden und da werden mit Sicherheit auch schon die Leute ausgesiebt, die mit dem Klassement da nichts mehr zu tun haben und für so einen Puncheur ist das was. Also ich denke da so an den Fahrertyp Simon Yates.
Ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, das wird jetzt keine Etappe sein, wo man den Giro verlieren kann, ne? Verlieren wird. Also zumindest nicht. Also wenn man ihn da verloren hat, dann hätte man ihn eh nie gewonnen. Aber der kann auf jeden Fall dann schon ein interessanter Tag werden. Der Montag. Das ist schon kommende Woche Montag. Das ist schon weniger als eine Woche. Dann können wir die Etappe theoretisch schon besprechen. Fantastisch. Ach, ich kann es kaum erwarten. Machen wir den Dienstag auch noch direkt mal mit in der Kurzbesprechung, weil das wird auch so eine Etappe, wird jetzt nicht entscheidend sein, behaupte ich einfach mal. Warte, jetzt habe ich mich verklickt. Nee, die vierte Etappe, die wollte ich, nicht die fünfte. Jetzt habe ich mich schon um einen Tag vertan. Vierte Etappe, Piacenza nach Sestola. Und da geht's doch zur Sache, nicht wie bei Etappe Nummer 5.
Ja, genau, da geht's im Finale. Ich glaube, ich habe auch gerade die Etappe einfach vertauscht, Etappe 3 und Etappe 4. Das ist das, was ich meinte mit diesem Anstieg, der da kurz vom Ziel richtig knackig ist. 4,3 Kilometer, 9,5%.
Ich wollte jetzt nicht widersprechen, aber bei Etappe 3, ne, da, also das wird hinten raus, also ich sage jetzt nicht, dass das eine Sprinter-Etappe wird, aber ich kann mir vorstellen, 3 Ausreißer.
Ja, also was wir gerade besprochen haben, Etappe 3, mit Sicherheit vielleicht Ausreißer oder so Typ wie Peter Sagan.
Ja, ja.
Und dann Etappe 4 jetzt, was wäre mein Piacenza, Sestola, das ist halt, ja, was ich sagte, schon vielleicht, dass da der ein oder andere Klassementfahrer ein bisschen Zeit verliert.
Mhm. Aber wie erwähnt, also ich glaube nicht, dass, also wenn du da schon Zeit verlierst, dann hättest du es eh.
Ja klar, aber es kann ja ich komme später noch dazu, es sind einige Fahrer dabei, die vollkommen ungetestet in diesen Giro reingehen, bei denen man nicht weiß.
Stopp. Das Wort ungetestet ist in diesem Zusammenhang aber wirklich sehr doppelbödig.
In sportlicher Hinsicht.
Ach so.
Natürlich.
Also glaubt man ja nicht, dass dir das irgendjemand abnimmt, dass du nicht diesen doppelten Boden bewusst eingezogen hast. So nicht. Dachte, du kommst mit durch. Ich wollte gerade was anderes gerade sagen. Was ich interessant finde an dieser Etappe, an der Etappe vom Montag, ist dann, wir hatten ja in den vergangenen Jahren auch oftmals genug die Situation, dass man gesagt hat, Fahrer kommen zu früh in Form. Ne? Fahrer sind nicht, gehen nicht mit der Topform in den Giro rein, gehen aber mit der bestmöglichen Peak-Topform aus dem Giro raus. Ist von dem Hintergrund finde ich so eine Etappe interessant, weil dann könnte man sagen, okay, wenn du noch nicht hundertprozentig fit bist und hast wirklich Giro-Ambitionen, könnte das so eine Etappe sein, die dir am Anfang schon zumindest dann mal 1, 2, 3, 4 Minuten eincheckt, die uns als Zuschauer am Ende geschenkt werden, im Sinne von, das macht die Sache spannend. Und das finde ich von der Planung des Ganzen her ganz gut.
Ja, definitiv. Also ich glaube, es gibt auch einige Fahrer in diesem Jahr wieder, die sich sagen werden, vielleicht noch nicht so 100% am Formmaximum sein am Start des Giro, sondern in der ersten Woche noch ein bisschen einrollen. Und das ist natürlich auch eine Strategie von denjenigen, die am Anfang schon gut in Form sind, da denen versuchen, Zeit abzunehmen.
Sind wir jetzt beim Dienst? Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Dienstag angekommen.
Etappe Nummer 5.
Genau. Etappe Nummer 5. Sollen wir einzeln alle durchgehen oder sollen wir jetzt mal nur noch die Highlights oder für mich können wir mal. Lass uns ruhig alle durchgehen. Wir sind ja noch relativ früh in der Sendung und haben ja noch Zeit. Modena ja. Nach Cattolica. Ja, Sprintpunkt.
Das sehe ich genauso. Sind 177 Kilometer einfach, ja, wie auf dem Frühstücksbrett.
Ja, also wird ein richtig, 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 richtig interessanter Tag. Den Mittwoch, mittwochs habe ich Spätdienst, das an dem Mittwoch. Insofern ist mir das vollkommen egal an dem Tag. Dann der Donnerstag, Thursday, der 13. Grotte di Frassassi nach Ascolipiceno. San Giacomo. Sieht wunderschön aus. An dem Tag werde ich selber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr lange im Sattel sitzen auch, weil ich eine Runde für den Tag geplant habe. Ist mit 3400 Kilometer verteilt auf 160 Kilometern. Da sieht man schon in den Zahlen, dass es da ein bisschen zur Sache geht. Sollte schlechtes Wetter sein, dann werde ich mir den Tag mit einer Rotweinflasche vor den Fernseher setzen, weil es ist ja Vatertag. Das ist ja unser Tag.
Ja, also ich glaube, auf der Etappe, das ist jetzt nicht die schwerste Etappe des Giro mit 160 Kilometern, aber da kann es schon sehr intensiv ausgefahren werden und dieser Schlussanstieg nach Ascoli Piceno San Giacomo, da hat ja 15,5 Kilometer mit 6%, ist jetzt, wenn ich das hier richtig sehe, jetzt nicht super schwer, also läuft so recht flach an und oben raus hat er dann so konstant um die 8-7% mit Sicherheit was, wo auch die Favoriten einander ein bisschen testen werden.
Vor allen Dingen, du hast jetzt den Schlussanstieg erwähnt, was ich an der Etappe im nicht ausschließlich positiven Sinne viel spannender finde, sind die 40 Kilometer Abfahrt, die du davor hast. Weil guter Abfahrer, schlechtes Wetter, ne, also ich will nicht jetzt sagen, wieder so ein Marc Soler, ne, aber also nicht ihn an dem Tag ins Spiel bringen, aber so ein Fahrer könnte an dem Tag ruhig auf diesen 40 Kilometern vielleicht die ein oder andere Sekunde rausholen, die ihm dann später im letzten Anstieg behilflich sein kann.
Ne, also da ich denke da vor allem an die Ausreißer, also wenn da eine Spitzengruppe ist, ist das eine Möglichkeit, deine Fluchtgefährten da zu distanzieren.
Ja. Und wenn du so eine Ausreißergruppe mit 5, 6, 7 Fahrer hast, wenn sich da jemand, so ein Geheimfavorit in Anführungszeichen, aber jemand, der an den ersten Tagen nur mitgerollt ist, sich vielleicht einigermaßen gut fühlt, könnte man da schon versuchen, sich durchzumogeln. Also bin gespannt. Also könnte ein schöner Tag werden. Werde ich mir abends wahrscheinlich die Aufzeichnung angucken. So ab Kilometer circa, oh, ich glaube, an dem Tag kann man gucken, ab Kilometer 80, behaupte ich einfach mal. Da könnte es interessant werden. Ja. Ist auch noch so ab, schauen ab. Ich sag ja, man müsste so ein Twitter-Profil einrichten. Das gibt's doch jetzt bald, dass so Twitter-Profile, denen man folgt für Geld, ne? Und dann bietest du einfach nur an, du sagst bei jeder Etappe immer so, schauen ab, Kilometer 80 und bezahlst dafür und verlangst dafür so ein Jahresabo von 5 Euro. Wäre eigentlich ein No-Brainer.
Könnte man eigentlich mit einer künstlichen Intelligenz auch einrichten.
Ich bin ja Romantiker. Ich habe eher die Vorstellung davon, dass das von 5, 6 Leuten betrieben wird, die die Sachen gucken und sich damit sozusagen ihr Eurosport-Abonnement verdienen. Sozusagen irgendwie sowas. Also, du kommst mit der KI und ich komme mit der Romantik. Naja, jeder wie er kann und wie er möchte. Etappe Nummer, jetzt habe ich hier schon wieder die
sind
auch schlecht benannt beim Giro. Sito Vigello, Etappe Nummer 7.
Notaresco nach Termoli, 181 Kilometer. Auch das würde ich sagen, ob schon es da am Ende noch so einen kleinen Hügel im Finale hochgeht, zur Zielanlage, ist was für die Sprinter.
Ja, ich habe mich hier auf der Seite vom Giro irgendwo verloren gerade. Ich muss mal kurz wieder den... Ach, ey, ist eine Pein. Mach mal kurz weiter. Ich muss,
das ist ja, also im Anfang, im Anfangsstadium bis Kilometer 100 ist das Profil recht wellig, sage ich jetzt mal so. Aber danach geht es eigentlich bergab wieder in Richtung Küste runter. Und dann im Prinzip, was sind das, die letzten 80, 90 Kilometer nur entlang der Küste, wo alles wieder zusammenrollen kann. Mhm. Und dann, ja, im Zielort in Termoli erwarte ich da einen Sprint.
Mhm. Okay, ich bin auch wieder zurück im Rennen sozusagen.
Da gab es mal ein Buch, das so heißt.
Der wissende Hörer weiß, wovon ich. Der wissende Hörer hat es gemerkt. 8. Etappe von Foggia. Ist das nicht das so dieses Brot auch? Foggia? Nach Guardia San Framondi. Ich möchte mich bei allen italienisch sprechenden Menschen entschuldigen. 170 Kilometer, 3400 Höhenmeter. Auch wieder so ein Tag, wo sich mancher Sprinter sagt: Ach komm, lass ich heute stehen, das Rad. Und
ja, es geht definitiv.
Auf den Bock. Bocca della Selva.
Ja, Bocca della Selva. Der Mund des Waldes heißt es, glaube ich. Mhm. Und das ist ja ein Zweitkategorieberg nur. Aber,
nur 18 Kilometer lang, dann macht man keine Erstkategorie.
Wir schmunzeln ja immer wieder über die Kategorisierung beim Giro d'Italia, was bei der Tour ein Ork-Kategorieberg ist. Teilweise schon ist beim Giro ein Zweitkategorieberg, wie man hier sieht. 19 Kilometer mit.
Aber eins muss man lassen, er ist nicht wirklich steil. Also er ist mit 18 Kilometern und 876 Höhenmetern, also Durchschnitt von 4,6%. Also das wäre so ein Berg, wo ich dann sage, okay, an einem guten Tag und mit mir ein bisschen Training vorher kriege ich den auch noch irgendwie gewuppt.
Ja, ja, aber mit Sicherheit kein Tag für die Sprinter.
Nein.
Weil, aber es ist auch kein richtiger Berg für die kein richtiger Tag für die Klassementfahrer, weil dieser Bocca della Selva, der ist eben noch 50 Kilometer vom Ziel weg und zum Ziel geht es zwar auch nochmal 3,5 Kilometer fast bergan zu einer Bergwertung, mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da Minuten rausfahren kann. Also kann ich mir auch gut vorstellen, Ausreißer an dem Tag.
Ja, alleine diese Abfahrt, da werden, also wenn sie nicht gezwungen werden, das sind ja auch schon wieder von Kilometer 120 bis Kilometer 160, ja, sagen wir mal grob 120, das sind auch wieder 30 Kilometer Abfahrt. Und wenn keiner der absoluten Favoriten oder Leader zu der Zeit ein Abfahrt-King ist, dann wird das an der Stelle, werden die sich gemeinsam wahrscheinlich denken, wir riskieren hier nichts. Zumindest nicht, dass wir jetzt an Etappe 8 schon den Giro verlieren. Etappe Nummer 9 ist dann nicht jetzt der Sonntag, sondern kommender Sonntag. Und es sind wieder 3400 Höhenmeter. Anscheinend haben die irgendwie so eine magische 3400 Höhenmeter Grenze dieses Jahr eingezogen. Verteilt auf auch wieder eigentlich humanen 158 Kilometer von Castel di Sangro nach Campo Felice.
Ja, also da hat der Giro, finde ich, so ein bisschen in diesem Jahr sich was von der Tour abgeguckt. Es sind so ein paar kürzere Etappen auch dabei, wo es aber nicht gerade leichter wird, weil man sieht, es geht den ganzen Tag nur rauf und runter. Also du hast wirklich ja nur 1, 2 kurze Flachstücken und zum Schluss macht es das Ganze spannend. Dieser Anstieg zum Campo Felice, da gibt es zum Schluss so ein Gravelstück noch.
Ja. Stimmt, das ist hier auf den letzten Kilometern, wird das auch so als dieses Gräuliche ausgewiesen.
Also ich kann es ja mal gerade hier gucken, en Detail, also das ist ja auch richtig steil zum Schluss. Das ist der letzte Kilometer über 10%.
Ja, Ja, teilweise mit 14. Also die Italiener sagen 14% und der letzte Kilometer 8,2. Also irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Ich glaube da auch Pro Cycling Stats ein bisschen mehr, aber das sage ich denen nicht, sonst schalte ich mir hier wieder die englische Sprache ab.
Ja, aber auch da wird es mal aus materialtechnischer Sicht ganz spannend werden. Also da darfst du auf dem letzten Kilometer keinen Plattfuß haben und ich bin gespannt, wie die Mannschaften das mit Betreuern auch lösen werden.
Du, die werden alle 100 Meter oder so einen Betreuer mit dem Laufrad stehen haben. Da bin ich eigentlich, wie willst du es sonst lösen?
Kannst ja, anders geht's nicht, wie du das gesagt hast, aber vielleicht gibt's auch welche, die sagen dann darauf, ja, wir haben Glück und wir brauchen da keinen.
Ja, sich im Profisport auf Glück verlassen, ne, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das gut fänden würde, wenn mir das mein sportlicher Leiter vorschlägt als Teamchef, ne, also, ja, verlassen wir uns aufs Glück. gute Idee. Vielleicht, ich habe mir auch schon mal überlegt letztens, irgendwie, warum die nicht so, also das Motorräder war ja jetzt schon immer mal gang und gäbe, ne, dass die auch so Motorräder, warum nicht mit dem E-Bike, betreuen mit dem E-Bike hinten. Also das wird zumindest weniger Krach und Dreck machen.
Ja, aber da müsste ja der Mechaniker beziehungsweise der Fahrer davon ja noch selbst treten, weil er ganz alleine fährt es dann ja auch nicht.
Ja, ja, eben. Das ist, dann können die auch gleichzeitig da auch noch diese, es gibt ja beim Giro diese E-Bike-Wertung oder dieses E-Bike-Rennen.
Es gibt ein Giro eh, ja.
Ja, können die auch direkt mitmachen, in einem. so eine Art Betreuerrennen, ne? Weißt du, die Betreuer fahren auf den E-Bikes nebenher mit den Laufrädern und am Ende kriegen die auch so eine Wertung, irgendwie die goldene.
Solange keiner seinen Motor verleiht, ist in Ordnung.
Ja. Einen goldenen Akku oder so. Etappe Nummer 10 ist dann am Montag, dem 17.05. Kurze, knappe, knackige 139 Kilometer. Und diesmal auch keine 3000 Höhenmeter, sondern 1300 von La Aguila nach Foligno, wahrscheinlich. Ich glaube, das könnte nochmal so eine Etappe werden, wenn sich vor allen Dingen nach dem Tag davor die Favoriten mal ein bisschen zurückhalten. Das könnte durchaus sein, dass es an dem Tag mal wieder eine Sprintwertung geben wird.
Entweder Sprinter, was ich glaube, ein bisschen schwer ist vielleicht, oder so ein Peter Sagan vielleicht wieder, beziehungsweise, ja, also man sieht auf dem Profil, die letzten 30 Kilometer circa sind eigentlich flach. Davor geht's noch einen Viertkategorieberg mit 7 Kilometern gut hoch, um, ja, entweder Ausreißer oder reduziertes Sprinterfeld.
Wobei ich guck mir gerade mal hier das Start-Finish an, also das Finish vor allen Dingen, also der letzte Kilometer, top flach, aber durchaus nur mit nochmal ein paar 90-Grad-Kurven. Das ist auch schon wieder nichts, was groß Freude machen wird am Ende. Aber mal gucken. Eigentlich kann, oben. Ja.
Ich kann, wie gesagt, allen auch nur raten, die Möglichkeit dazu haben, sich vor jeder Etappe das vielleicht nochmal im Roadbook lieber genauer anzugucken. Da gibt es oft noch detailliertere Informationen.
Mhm. Das gab es dieses Mal auch wahrscheinlich wieder elektronisch, ne, wo ich schon drüber gemeckert habe. Naja. Etappe Nummer 11. Da geht's dann Brunello di Montalciano Wine Stage. Das ist mein Ding. Das ist Mittwoch, der 19.05.
Ja, sehr erstaunlich in diesem Jahr beim Giro immer dienstags die Ruhetage. Mhm. Also nicht, wie man sonst gewohnt ist. Und da nach dem Ruhetag, das ist so die Etappe, die jeder anschauen sollte beim Giro in diesem Jahr. Das werden nämlich die spektakulärsten Bilder.
Also ich möchte anmerken, dass das mit dem Dienstag-Ruhetag, das habe ich initiiert. Hatte dich, glaube ich, habe ich es mir irgendwo nicht geschickt. Uns passt ja der Dienstag als Aufnahmetag nicht immer, aber oft. Ne? Was auch daran liegt, dass ich am Mittwochmorgen nicht so früh aufstehe. Deswegen habe ich das einfach so, ich habe das mal vorgeschlagen da und da ist es auf wohlwollende Ohren gestoßen. Insofern ist es das also relativ einfach erklären. An dem Tag, also an dem Mittwoch, gibt es wirklich viele von diesen Gravel-Passagen. Und 1, 2, 3, 4 und auch längere, also mal 13 Kilometer. Wie so oft sehen wir ja, glaube ich, beide ein bisschen gemischt. Also schöne Bilder. Ohne Frage. Bei so einem Eintagesrennen wie der Strade Bianche auch absolut unbedingt ein Teil davon. Wenn es aber an solchen Tagen wie diesem jetzt dazu führen würde, dass einer der Favoriten massiv darunter leiden muss und dadurch vielleicht so eine Rundfahrt entschieden wird, unschön.
Bin mir recht sicher, dass es an dem Tag mindestens einen treffen wird, weil
dein Optimismus ist wunderbar.
Weil das ist so eine Etappe, ich rechne damit, dass es da teilweise größere Abstände als in den Bergen gibt, weil so diese, das ist halt eine Kunst für sich, da auf diesen Schotterpassagen zu fahren. Und das letzte Mal, das ist so eine Etappe im Giro-Profil, damals gab es vor 2010, da waren wir auch in der Gegend unterwegs und da hat es ja geregnet, wenn du dich daran noch erinnerst, als da Vinokurov und Evans vorne waren. Und an dem Tag hat damals auch Nibali den Giro verloren, durch einen Sturz zurückgebunden. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Rennen, wenn es dann wirklich regnen sollte.
Und man muss einfach mal sagen, von 162 Kilometern, wenn ich das jetzt grob im Kopf überschlagen habe, sind das, glaube ich, 37. Also das ist jetzt auch nicht mal eben so hier an Kilometer die Zähne zusammenbeißen oder zwei, wie es jetzt bei dem Paris-Roubaix vielleicht der Fall ist. Oder bei den Strade Bianche, wo es mal hier ein Kilometer, naja, da ist nochmal was anderes, aber sind die Straßen auch, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, aber ich finde, es ein ganz guter Vergleich mit Paris-Roubaix, also wie, als wenn so eine Paris-Roubaix-Etappe in der Tour drin ist.
Ja, und ich weiß nicht. Für mich gehören diese Pflasterstücke irgendwie noch mehr zum alten traditionellen Sport als jetzt diese Gravel-Passagen. Ich kann das nicht, also ich kann das nicht verargumentieren, aber irgendwie, die Schäden gehören da irgendwie mit zu. Aber bei einem Giro, ich sehe die Bilder auch gerne, ne, nicht falsch verstehen. Und ich habe ja selber ein Gravelbike und fahre diese Disziplin auch gerne. Ich weiß nicht, ich würde mir, also ich finde es sehr schön, wenn dadurch nicht ein Giro entschieden würde an dem Tag.
Ja, aber es gehört ja dazu, finde ich.
Ja, aber es
Solange nicht jemand durch einen Defekt zurückgebunden wird, finde ich das vollkommen in Ordnung.
Das ja. Also das meine ich, ne? Dass wenn jemand den Giro an diesem Tag verliert, damit meine ich dann halt natürlich einen Defekt.
Ne? Ach so, also ich dachte also, wenn da jemand irgendwie darauf fahren kann.
Nee, also wenn jemand sein Rad nicht beherrscht und da nicht durchkommt, ne, dann ist das sein Problem. Also das glasklar. Nee, es geht mir eher so durch Defekte, Materialschäden und so weiter. Stell dir mal vor, wer war das nochmal? Ein Fahrer, der mehrfach einen Platten bei irgendeiner Tour-Etappe oder Rundfahrt hatte. Ne, so eine Nummer einfach. Aber dann kann man andererseits halt natürlich auch sagen, okay, dann hast du halt nicht das richtige Material ausgewählt oder das Team hat nicht das richtige Material ausgewählt. Das ist natürlich auch einfach doof. Ich bin gespannt. Also definitiv Mittwoch, dick und fett anmarkieren im Kalender. Das wird dieser Tag sein. Ich gebe euch nochmal das Datum durch. Ich habe mich hier mit meinen Browserfenstern. Das ist Stage 11 am 19. Mittwoch. Auch mit 2300 Höhenmetern. Wieder kein Spaziergang. Auch so ein Tag, wo viele wahrscheinlich sagen, warum tue ich mir den Scheiß hier eigentlich an? Und dann sich überlegen, ach so ist mein Job. Etappe Nummer 12. Thursday, also Donnerstag. Siena nach Bagno di Romagna. Romagna? Ja, doch, so würde ich es wahrscheinlich aussprechen.
Bagno di Romagna.
Ankunftsort der Strade Bianche, schon mehrfach erwähnt jetzt, diesmal als Startort. Und interessante Etappe.
Sehr interessante Etappe. Zum einen durch die Länge 212 Kilometer und zum anderen, ja, es ist so eine Etappe, finde ich, die überraschen könnte, weil da im Finale drin sind so zwei Zweitkategorieberge und ein Drittkategorieberg. Aber es will ja nichts heißen beim Giro. Das sind schon ordentliche Brocken. Und da könnte man, wenn man jemand auf den falschen Fuß erwischen wollen würde, wäre das so ein Tag.
Und ich glaube auch, dass das so ein Tag ist. Also zum einen mit dem falschen Fuß, das beschreibt es so ein bisschen. Also wenn jetzt zwei, drei Favoriten erkennen, hier, unser Kollege hier, der hat heute einen schwachen Tag. Wenn wir jetzt zusammenspannen, können wir aus vier Favoriten drei Favoriten machen. Kann man da jemanden kaputt fahren? Andererseits könnte das aber auch so eine Etappe sein, wo jemand, der vielleicht bisher nur zum erweiterten Favoritenkreis gehört, mit Herz in die Hand und keine Ahnung, und Waden in die Schuhe, richtig Gas gibt und ja, sich da nach vorne bringt. Ne? Also das, an dem Tag kann so vieles passieren. Es kann auch sein, dass es da überhaupt nichts passieren wird. Ne? Also Ausreißergruppe, die sich schon da an den ersten kleinen Hügeln etabliert, mit vier, fünf, sechs guten Fahrern, die gut zusammenarbeiten und die hinten dann die Beine hochnehmen, weil sie wissen ja auch, was da noch alles kommt.
Ne? Die Fahrer machen das Rennen, aber die Bühne dafür ist bereitet.
Ach, das ist schön. Ja, aber ich glaube, dass auch die Gesamtsituation an diesem Tag sozusagen, also wie sieht das Klassement aus? Sind da 5 Leute gemeinsam vorne in der Spitze und oder hatten, ne, dass das auch entscheidend sein kann? Am nächsten Tag, den können wir eigentlich komplett überspringen einfach, weil Freitag 21. da werden sie auf 200 Kilometern exakt 200 Höhenmeter überwinden. Das ist fast so, wie wenn ich dreimal hier in den Keller runterlaufe.
Ja, aber apropos Bühne, wäre eigentlich eine ganz gute Überleitung gewesen zu Verona. Da fahren sie nämlich hin, weil da ja viel mit Romeo und Julia in Verbindung ist.
Habe ich verkackt, Entschuldigung.
Ist ja die Stadt davon. Ja, aber da, wie du vollkommen richtig sagst, das ist eine tellerflache Etappe. Da ist nichts anderes als ein Massensprint vorstellbar.
Ja. Oder irgendwelche, aber da ist jetzt auch nichts mit Wind irgendwie, ne? Das ist Landesinnere, das wäre auch eine Überraschung, wenn auch da nicht irgendwas passieren würde. Also da müsste schon was Verrücktes passieren, wenn es da nicht zum Sprint kommt, bei den wenigen Möglichkeiten, die sich den Sprintern überhaupt bieten. Und die Leader bzw. die Mannschaften werden an dem Tag auch kein übertriebenes Engagement zeigen, irgendwelche Körner zu verschießen, denn am nächsten Tag geht's von Cittadella, das ist noch der schöne Name, zum Monte San Colan. Und das, ja, ist schön, dass wir es an einem Samstag gelegt haben. Da kann die arbeitende Bevölkerung zu Hause gucken, weil das wird wohl. Ich habe ein bisschen Angst, dass das so ein Tag wird, wo man sich viel von verspricht und nichts passiert. Aber es ist die Bühne gerichtet.
Ja, zumal auch wieder mit über 200 Kilometern, 205 sind es, sehr langer Tag. Und wie gesagt, wie du schon richtig sagst, das Highlight folgt am Schluss, der Monte San Colan. Aber wie wir schon mal gesagt haben, dieses Jahr nicht die Auffahrt, die man sonst hat von der Westseite, sondern von der Ostseite, die 2003 schon mal im Programm war. Die ist nicht ganz so schwer in der mittleren Steigung, sind aber immerhin noch 13,1 Kilometer mit 8,9%. Und oben raus auf diesen letzten Kilometern, da gibt's also nur noch schwarze Stücken. Also da geht die Steigung nicht mehr unter 12,5%.
Und hat, wenn ich das richtig hier sehe, zumindest laut dem Giro auf den letzten 4 Kilometern einen Schnitt von 13% und oben auch nochmal 27%. Also da kann schon übel werden.
Genau, das ist diese super steile Rampe, wo damals Simoni fast stillstand.
Ja. Auch wieder schön für die E-Bike-Betreuer.
An dem Tag ja Mountainbike-Übersetzungen montieren oder Steigeisen.
Ja. Oder Motor.
Das lieber nicht.
Nee, das lieber nicht. Nee, und nein. Ich bin gespannt. Also, mittlerweile bin ich fast so weit, dass ich immer sage, erwarten wir lieber nicht zu viel, aber andererseits an dem Tag nicht alles an Theater und Dramen zu erwarten, ist auch falsch. Weil dafür sind solche Etappen da. Und vor allen Dingen, wenn am Tag vorher komplette Ruhe war und am nächsten Tag die Etappe von Grado nach Gorizia auch jetzt keine Etappe ist, wo man für Körner aufbewahren muss mit 150 Kilometern und 1800 Höhenmeter. Könnte man eigentlich mal so all in gehen, sozusagen, ne?
Ja, also diese Etappe danach, gerade Gorizia, ist ja entweder was für eine Fluchtgruppe oder wenn es da noch irgendwelche Sprinter geben sollte, die da noch leben, dann für die.
Die dann noch leben, das klingt jetzt aber auch ein bisschen hart.
Ja, weil im Prinzip nach dieser Verona-Etappe, es sei denn, du fährst ums Maglia Ciclamino, ist mit Ausnahme dieser Gorizia-Etappe keine Etappe mehr so richtig für die Sprinter da. Mhm.
Ja, andererseits dann aber auch vielleicht eine Low-Hanging Fruit, ne? Wenn du Dritter, Vierter, Fünfter bist, dann hast du dann vielleicht die Chance, dann, dass er jetzt mal, indem du einfach nur durchfährst, mit ein paar Zwischensprints dann doch nochmal viel aufzuholen.
Ja.
Gorizia, also das wird Sprint, nachdem sich alle am Zoncola verausgabt haben, um dann am nächsten Tag über 212 Kilometer, ich sag mal so ein, ich müsste jetzt kurz im Kopf rechnen, aber das kann ich nicht so gut, ich behaupte einfach mal, so ein 2/3 Everesting zu machen.
Ja, also die Etappe Sacci de Cortina d'Ampezzo ist, finde ich, die Königsetappe des Giro. Weil es ist oft über 2000 Meter hoch und es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4 Steigungen zwar nur, aber keine unter erste Kategorie und viele selbst Radfahrer kennen natürlich diese Berge Passo Fedaya, Passo Pordoi und Passo Giao zum Schluss. Und dann geht's mit einer Abfahrt ins Ziel. Das wird schon richtig happig.
5700 Höhenmeter auf der 16. Etappe einer Rundfahrt. Ich bin fast versucht zu sagen, ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Werden die Etappen jetzt nicht doch wieder zu schwer? Am Ende des Tages hast du es ja eben gesagt, die Fahrer machen die Etappen und wie sie gefahren werden. Aber das bei einer Rundfahrt so,
puh. Was ich aber nicht so ganz verstehe, die Etappe ist auf einem Montag und die hätte man ja also besser aufs Wochenende eigentlich legen können für die TV-Zuschauer.
Ja, aber vielleicht, warum auch immer, diese Dienstags, Dienstagsruhetag, vielleicht ist das, also das wird ja der Hintergrund damit sagen. Was willst du nach so einer Etappe am nächsten Tag eine Flachetappe machen oder nach dem, die brauchen danach mit Sicherheit einen Ruhetag. Hätte man natürlich einfach sagen können, okay, dann machen wir an dem Montag den Ruhetag.
In dieser man hätte Woche. Ja einfach die Etappen tauschen können, also Gorizia und Cortina d'Ampezzo, finde ich.
Ich bin geografisch zu sehr ein Wrack, um das entscheiden zu können, ob das gehen
würde. Das kann ich da auch nicht sagen, ob das geografisch passt. So. Mit Sicherheit hätte man eine Strecke gefunden in der Nähe, die einigermaßen flach ist, aber vielleicht hat auch der Bürgermeister von Gorizia so viel Geld hingelegt, ich weiß es nicht.
Das klingt böse nachher, die Korruption, das machen wir nicht. Das sagt er, der hier in Köln sitzt. Ja, also ich weiß, was du meinst, ne? Dann hätte man vielleicht einfach den, wie du sagst, die Etappen tauschen und den Montag als Ruhetag nehmen, wäre vielleicht ein Schuh draus geworden. Aber jetzt ist es so, wie es ist, werden die Tifosi sich am Montag freinehmen, die gucken wollen.
Dann ist Ruhetag.
Dann ist Ruhetag und dann haben wir wieder Mittwoch und da geht's dann eigentlich, ich will nicht sagen direkt wieder vollkommen so weiter, aber immer wenn ich so Werte sehe wie 3400 Höhenmeter, wird es mir schon ein bisschen schwarz vor Augen und für die Profis ist es jetzt auch nicht immer nur ein Zuckerschlecken. Vor allen Dingen dieser Passo di San Valentino, der sieht jetzt auch nicht nach Spaß aus.
Nee, und das ist durchaus, also es ist der vorletzte Berg, durchaus mal so eine Option, da am vorletzten Berg finde ich schon irgendwie was zu versuchen. Der hat 15 Kilometer mit fast 8% im Schnitt und danach geht es eine steile Abfahrt runter und dann gibt es nur ein Flachstück, ja, was sind das vielleicht, 8-9 Kilometer und dann geht es schon in den Schlussanstieg rein.
Der mit 11,2 Kilometer mit 9,8, also mal etwas vereinfacht, 11 Kilometer, 10%, auch wieder fordernd ist. Ne? Das könnte, meiner Meinung nach, könnte das eine sehr, sehr wichtige Etappe sein. Definitiv. Für das Gesamtklassement.
Zumal dann auch nach einem Ruhetag wissen wir ja, dass da manche Fahrer nicht so gut mit zurechtkommen vielleicht. Und ja, geografisch kann ich auch sagen, es ist eine sehr schöne Gegend da rund um den Gardasee.
Ja, definitiv. Da hatte ich auch schon mal das Glück, mich rumtreiben zu dürfen, auch mit dem Fahrrad sogar. Kann man machen, sollte man einmal im Leben vielleicht auch gemacht haben. Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag. Das ist dann, sag ich mal, Ausreißerterrain. Komische Etappe zu diesem sondern Rundfahrt.
Ja, zumal auch noch mit 231 Kilometern, haben wir schon gesagt, als die Strecke vorgestellt wurde, da will er Mauro Venni die Fahrer vielleicht wieder ein bisschen ärgern. Das ist eine flache Etappe, die eigentlich komplett flach ist, nur dann im Finale drin auf den letzten 40 Kilometern noch, scheinbar ist das, glaube ich, ein Rundkurs, oder? Zum Schluss, wo die da langfahren, wo es diese vier Hügel gibt.
Das könnte sein. Sieht aus auf dem Tableau zumindest, also vom Profil her. Möchte ich mich nicht festlegen, um ehrlich zu sein.
Aber auf jeden Fall gibt es da im Finale drin dann noch so vier kleinere Hügel. Also ist meiner Meinung nach was für Ausreißer.
Ich behaupte jetzt mal, die Etappe wird nie so gefahren. Die wird nicht so gefahren. Hier Kapitelmarke, Hoff behauptet Nonsens. 18. Etappe wird nicht so gefahren. Dann 19. Etappe, das ist dann wiederum der Freitag. Und der ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich glaube, dass sich viele von, also das wird sehr, sehr spannend, wie das Gesamtklassement vor diesem Freitag aussieht. Wenn es da um, ich hab immer so vor Augen so eine Gruppe von vielleicht 4, 5 Favoriten. Wenn es zwei gibt, die eigentlich so untereinander es ausmachen und 2, 3 andere noch so in Schlagweite sind, ne, mit so 3, 4 Minuten Abstand ungefähr, vielleicht ein bisschen, so sagen wir mal 4 Minuten oder weniger. Mhm. Und davon haben wir 3 Stück. Und die dann zusammen an dem Tag einspannen, dann könnte das mit ihren Teams, dann könnte das eine Etappe sein, die nochmal viel dreht. Wenn da allerdings 3 Leute vorne zusammen sind und dann nochmal so 2 Leute, die weiter hinten sind und der Abstand vielleicht 5-6 Minuten ist, dann wird diese Etappe ganz ruhig gefahren, weil diese 3 sich egalisieren werden, weil dann auf den nächsten Tag schon geschielt wird. Das ist meine Prognose dazu.
Meine Prognose ist, dass da vorm Schlussanstieg nichts passieren wird, weil da gibt es 3 Berge, also einen Erstkategorieberg, einen Drittkategorieberg und zum Schluss nochmal Erstkategorieberg mit 8,4 Kilometern und 9% im Schnitt. Aber zwischen diesen Bergen jeweils sind lange Flachstücken und da, da geht es zwar leicht bergauf, aber da müsste man schon extrem viel Aufwand betreiben, um eine Differenz vorher zu machen vor dem Schluss.
Absolut. Ne, das sind aber dann, ja, weißt du, wenn 3 Teams da jeweils mit 2-3 Fahrern unterwegs sind, die sich in irgendeiner Form versuchen, eine Allianz zu bilden.
Ich glaube, da muss schon viel zusammenkommen dafür.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier schon sehr viel Fantasie bemühen müssen, um uns diese Etappe spannend zu reden. Das fällt mir für den nächsten Tag deutlich leichter. Da geht es dann mit 4200 Höhenmeter verteilt auf 160 Kilometer, 164 Kilometern von Verbania nach Vallespluga Alpe Motta.
Und genau, also an dem Tag auf dem Programm der große St. Bernhard Pass, ja, der Splügelin Pass und Alpe di Motta zum Schluss noch. Auch nochmal 7,3 Kilometer und 7,7%. Vielleicht kennen ja auch einige Hobbyfahrer, die in der Schweiz öfter mal unterwegs sind, diese Pässe, weil genau in der Gegend ist man an dem Tag. Mhm.
Ja, also was soll man da an dem Tag noch machen, ne? Wenn nicht dann, also du kannst natürlich dann noch immer, wenn du ein extrem guter Zeitfahrer bist, auf den letzten Tag schielen. Aber eigentlich möchtest du das nicht, sondern du musst, wenn du nicht wenn du mit 2-3 Favoriten da bist, musst du schon ein wirklich sehr guter Zeitfahrer sein, um an dem Tag sicher genug zu sein, auf passiv zu fahren und die Kollegen
nur in Zaun. An dem Tag geht es einfach, glaube ich, nur noch darum, wer am wenigsten müde ist. Also es ist kein Tag, wo einer, denke ich, groß attackiert vielleicht noch, sondern eher so, ja, dass einer völlig wegbrecht. Mhm.
Also du meinst, der Tag wird nur noch der Tag der Schadensbegrenzung sein?
Wo du halt jemanden an den vorigen Tagen schon so mürbe gemacht hast, dass du an dem Tag den Pflock einschlägst.
Das Filetiermesser auspackst, das berühmte. Ja, vielleicht. Oder halt, dass an diesem Tag so etwas wie ein unterschiedlicher Ansatz oder eine unterschiedliche Herangehensweise an diese Rundfahrt zum Tragen kommt, ne? Dass du sagst,
genau, okay, ja, was wir gesagt haben, dass einer am Anfang vielleicht schon früh in Form ist und sich das hinten raus rächt.
Ja, den Yates machen. Wie man es jetzt heutzutage schon sagt. Ja, kann gut sein, ne? Also das, ich könnte mir vorstellen, in alten Ineos-Tagen wäre das so ein Tag, wo Froome auf einmal vorher Fünfter im Gesamtklassement schon am Bernardino.
Ja, klar, mal 80 Kilometer vom Ziel losfährt.
Ja.
Das werden wir, glaube ich, aber nicht nochmal sehen.
Von Froome definitiv nicht.
Ihm nicht und von einem anderen so schnell, glaube ich, auch nicht.
Ach, das, ich habe da einen, vielleicht, wer weiß. Ja, letzter Tag, 30 Kilometer Zeitfahren, Topflachdeckel, wie es nur irgendwie geht. Dann kommt man an in Mailand, vorm, wahrscheinlich, ach, das ist so schön. Ich bin jetzt auf der Seite vom Giro und da ist immer so ein kleines Video eingebettet und man da sieht, es wird es zumindest suggeriert, dass man vor Mailänder Dom ankommt und ich sehe gerade da so diesen Platz, wo man vor ein paar Jahren noch, ich weiß gar nicht mehr, oder 3 Jahre ungefähr noch da stehen konnte, weil man noch keine Pandemie hatte und vielleicht noch verreisen konnte und schöne Plätze besucht hat, wird man gerade ein bisschen, bekommt man ein bisschen Fernweh.
Ja, da endet er traditionell sehr oft vor dem Mailänder Dom der Giro.
Ja. Das ist die Strecke. Wie gefällt sie dir so als Ganzes betrachtet?
Ist für jeden was dabei, finde ich. Also,
sagte er und die Sprinter lachten höhnisch.
das wollte ich gerade noch einschränken, okay. Außer vielleicht die Sprinter, die doch am Anfang gibt es auch ein paar Etappen für die. Also hinten raus kannst du dir vielleicht schon mal Trainingstagebuch schreiben. Ab Etappe 14 bereite ich mich auf die Tour de France vor, was sie vielleicht auch anbietet, also dass ein Sprinter Giro und Tour dann fährt, weil einfach du nach 1,5, 2 Wochen aus dem Giro aussteigst und dann vielleicht nicht so verschlissen in die Tour kommst, wie du es nach 3 Wochen Giro kommen würdest.
Ja, das wird, darauf wird es wahrscheinlich für viele hinauslaufen.
Aber ansonsten, wie gesagt, es gibt so viele Etappen wie die eine, die wir vorhin besprochen haben, die für Überraschungen auch gut sind. Also wo es den Fahrern möglich ist, auf dem Terrain auch einfach mal zu attackieren wie auf einer Bergetappe.
Ja, also am Ende müssen wir gucken, was die Fahrer daraus machen. Also ich finde auch, dass dieser Etappenplan also darauf angelegt ist, so ein bisschen Möglichkeiten zu. Ich würde das als Möglichkeiten bietenden Etappenplan sehen. Klingt völlig wirr klingt das. Aber er bietet oft den Fahrern die Möglichkeit, etwas zu machen. Was sie da am Ende draus machen und wie viele Chancen da ungenutzt bleiben werden, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ein oder andere sehr spektakuläre Etappe geben wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die eine oder andere Etappe wir uns recht viel davon erwarten, aber es dann doch nicht dazu kommt. Sondern dass das so ist, naja, okay, schade. So sehe ich das im Moment. Und
ich finde das finde ich ja immer das Schöne im Gegensatz zur Tour de France, wenig leicht kontrollierbar die Strecke. Mhm. Also gute Mannschaften werden es auch auf dem Terrain schwer haben.
Ja, auf jeden Fall. Oder ne, andersrum ist, wird vielen Fahrern die Möglichkeit geboten, sich da gut zu präsentieren. Jo. Ich bin sehr gespannt. Also die Strecke macht mir auf jeden Fall. Ist es so eine, wo ich dann sage, okay, in diesem Jahr könnte es was Schönes werden. Und das, welche Fahrer sagen sich das auch und sind dann am Ende auch glücklich mit ihrem Ergebnis? Unser Sieg.
Ja, ich habe so für mich, also ich finde generell mal gesagt.
Warte, wir haben doch immer den Tipp des Herzens und den Tipp sozusagen, ne, wer wird es? Lass uns doch mal diesmal mit dem, weiß nicht mehr, mit dem Sieg des Herzens anfangen. Wem drückst du die Daumen am meisten?
Im Prinzip für mich gibt es 2 Fahrer oder 3 Fahrer sogar, denen ich die Daumen drücke. Mhm. Einmal natürlich aus deutscher Sicht Emanuel Buchmann, dann Mikel Landa, weil ich finde, das ist für ihn tatsächlich eine Möglichkeit, eine Grand Tour zu gewinnen und zum anderen natürlich, dass Nibali eine Etappe gewinnt.
Ich hatte schon die Sorge, dass du Nibali gar nicht mehr erwähnst. Ich finde, da ist so die ein oder andere Etappe, ich wollte jetzt, ne, mit diesen langen Abfahrten, wo ich mir schon vorstellen kann. Also Nibali macht einen Etappensieg, da würde ich jetzt, wenn ich mich mit dem Wettbusiness, kannst du das irgendwo wetten? Nibali gewinnt eine Etappe? Gibt's das
als Wett? Gibt es.
Ja? Kannst du einen Zehner für mich setzen? Ich überweise dir das sofort via PayPal. Du musst nur dein PayPal-Konto mir jetzt sagen, ich möchte einen Zehner darauf wetten, dass PayPal, niemand, egal welche Quote, einfach nur, damit ich auch was zum Daumen drücken habe. Das wäre super, wenn du das machen könntest für mich. Und wenn du hinterher sagst, gibt's 11 Euro zurück für, dann kannst du mich auch bescheißen, das mal runter.
Naja, also für weniger als 0,5 Etappensiege 1,36, mehr als 0,5 3,0.
Ja, was? Das habe ich nicht verstanden. Ich bin doch nicht so im Wettbusiness.
Also wenn er weniger als eine Etappe gewinnt, 1,36 und wenn er mehr als eine gewinnt, 3,0.
Das heißt, wenn ich jetzt 10 Euro gebe und er gewinnt eine
Etappe. Kriegst du 30 zurück.
Ja, wenn ist er gebongt. Mehr, hier, mehr bitte, als eine gewinnt. Bitte einbuchen für mich, ja? Darf ich nämlich meiner Frau nicht sagen. Also, wem drücken wir die Daumen? Du hast gesagt Landa, Buchmann, Nibali. Ich bin da bei vielem bei dir. Also ich, ne, Buchmann, ich sehe Radsport nicht, vielleicht, ja, würde mich auch freuen, aber ich sehe das jetzt nicht so national. Wenn ich nur einen Fahrer auswählen dürfte, würde ich Landard wählen. Das mit Nibali, der wird natürlich nicht den Giro gewinnen, aber das mit der Etappe, seit ich jetzt gerade 10 Euro auf ihn gewettet habe, bin ich da auch sehr für. Und ich würde mich auch so ein bisschen drücke ich Evenepoel in die Daumen. Einfach, weil ich möchte, dass der einen guten Giro fährt. Und ich möchte auch, dass das irgendwie, dass er da vorne mitfahren kann. Und na, ich, Simon Yates ist jetzt auch ganz sympathisch. Also, nee, ich drücke Landa und Evenepoel die Daumen. Mhm. Einfach so aus dem Herzen raus. Ne? Das ist so eine Bauchentscheidung.
Gute Wahl, also, ja.
Ja, es geht mir gar nicht darum, dass der, also ich möchte ja nicht auf den Sieger tippen, sondern es geht mir darum, wem ich die Daumen drücke mehr.
Hm? Du sind ja auch zwei super Fahrer.
Ja. Gut, und wer macht es?
Ja, also was ich gerade schon mal anklingen lassen wollte, ich finde, es gibt nicht den großen Favoriten oder richtig große Favoriten, weil meiner Meinung nach so drei Leute sehe ich auf einer Stufe, das sind Simon Yates, Remco Evenepoel und Egan Bernal, wobei zwei davon, Bernal und Evenepoel, wie gesagt, was ich vorhin mit ungetestet meinte, ja, in die Rundfahrt reingehen. Der Bernal hat, glaube ich, schon eine Rundfahrt in diesem Jahr bestritten, Paris-Nizza, wenn ich mich nicht irre. Und Remco Evenepoel hat seit seinem Unfall, glaube ich, gar kein Rennen mehr bestritten. Also zum einen ist er sehr, sehr jung noch. Klar, ist ein super talentierter Fahrer, und zum anderen ja ohne Rennpraxis da reinzugehen, weiß ich nicht, ob das, wird man sehen, ob das die richtige Strategie ist. Und danach, ja, würde ich so sagen, da gibt es dann so eine ganze Latte von Fahrern wie Buchmann, wie Landa, wie einen Blasov, Almeida auch, Bardet, Jay Hindley, die da alle irgendwo ja ums Podium mitfahren können. Oder wenn es gut läuft, auch den Giro gewinnen können.
Mhm. Ja.
Und wenn ich mir jetzt auf einen.
Mollema hat man ja auch noch da irgendwie rum. Aber das macht es dieses Jahr, finde ich, auch so spannend, dass ich da, das ist nicht so richtig hundertprozentig, also also es gibt eine relativ breite Spitze, so wenn das Sinn macht, dieses eigentlich falsche Bild.
Ja, und bei Simon Yates, kennen wir auch die Vorgeschichte, von daher ist es jetzt auch keine sichere Bank, finde ich. Nee,
also eine Bank ist davon keiner vorne. Das macht es auch, finde ich, macht den Giro dieses Jahr so interessant. Und das ist, was ich eben meinte, ne? wenn jetzt dieses Szenario beim vorletzten Tag, angenommen Simon Yates und Egan Bernal liegen relativ nah beieinander, ne? Sag ich mal 30 Sekunden und oder weniger. So, und dann kommt so ein Buchmann, ein Landa und Evenepoel, die alle drei so circa 3, 3,5, 4 Minuten da zurückliegen, und die spannen und fühlen sich noch gut, sind vielleicht diejenigen, die sich eher auf das Ende des Giros vorbereitet haben, während ein Yates und dann Bernal langsam abbauen, Bernal hat es ein bisschen im Kreuz am Zucken und so weiter, ne, dann könnte das so eine Etappe sein, wo die drei zusammenspannen und sagen, alles klar, wir haben hier ein gemeinsames Ziel, lass uns mal Attacke machen, ne? Also so könnten Giro-Etappen dann auch spannend werden, von denen man es jetzt vielleicht gar nicht vermutet.
Ja, definitiv.
Eine Anmerkung noch, du hast, dich zu korrigieren, ist ja hier fast Majestätsbeleidigung, also empfinde ich selber. Bernal ist die Tirreno Adriatico gefahren, die Tour de la Provence und den, wie heißt das, Étoile de Bessèges?
Étoile de Bessèges, ja.
Ja,
er ist genau. Er hat auch schon drei Rennen gefahren, aber seitdem halt nichts mehr, und danach hat er ja wieder ein paar Problemchen gehabt.
Ja, na, 18 Renntage ist, ja. Also wird spannend, wie die so drauf sind, ne? Und wie du schon sagst, Evenepoel natürlich genauso.
Und auch Emanuel Buchmann, der jetzt seit der Baskenland-Rundfahrt auch nichts mehr gefahren ist, das finde ich schwierig, die Form da zu bestimmen.
Ja.
Und was dann halt noch eine wesentliche Rolle spielt, sind die Mannschaften, finde ich.
Ich finde ein unterschätztes, also ja, lass uns das mal erst noch machen. Evenepoel ist halt keine Rundfahrermannschaft irgendwie, ne, die er da mitbringt.
Ich finde, das ist fast die stärkste Mannschaft, die
aber auch für Rundfahrten?
Ja.
Ja.
Also wenn ich mir hier das Aufgebot angucke, also die haben Joao Almeida, der lange Zeit im letzten Jahr um den Sieg beim Giro mitgefahren ist. Dann haben sie einen Remy Cavagna.
Warte, ich habe vielleicht da noch nicht die das Richtige. Also ich habe es noch nicht angeguckt, ich habe getippt. Aber wo? Ich bin jetzt noch auf der Giro-Seite, da finde ich es wahrscheinlich nicht, ne? So schnell.
Ja, ich kann ja noch mal kurz durchgehen weiter. Dann Mikel Honoré, auch ein vielseitiger Fahrer, wie Elio Kaisse. Und dann haben sie halt für die Berge noch drei gute Leute. James Knox, Fausto Masnada und Peter Serre. Also ich finde die Mannschaft super aufgestellt.
Okay.
Und falls Evenepoel nicht kann, haben sie noch Almeida als Co-Kapitän.
Dann behaupte ich genau das Gegenteil von dem, was ich eben behauptet habe. Weil ich kann, da kannst du einfach. Warte mal, was Startlist with. Genau, hier haben wir es endlich. Jetzt habe ich das, was du gesucht hast. Naja, aber was sagst du denn zu Bernal? Okay. Philipp Uganda, Daniel Felipe Martinez, Moscon.
Ineos hat auch eine super Mannschaft. Also die stehen da der König für die Rundfahrt nichts nach. Also die haben Martinez für die Berge, die haben einen Sivakov als Co-Leader noch dabei, Navajez, Gana, Castro Viejo. Das sind natürlich absolute Tretviecher.
Das ist ein schönes Wort. Ich finde auch noch, ne, also Isagire, Luis Leon Sanchez, Astana ist auch so ein Vlasov. Ist vielleicht für mich so ein bisschen das der unterschätzteste noch, ne? Also der so.
Klar, aber auch Bahrain muss man sagen, super Mannschaft für die Berge dabei, für Landa, die haben noch Peo Bilbao, Damiano Caruso, Mohoric und Rafael Walz, auch sehr starke Bergfahrer dabei. Gino Meder nicht zu vergessen.
Ja, Sagan wird, also Team Bora, Sagan wird ja dann am, also außer er führt jetzt im Sprinttrikot, wird wahrscheinlich dann rausgehen am Ende. Ne?
Und naja, also das ist halt wieder so eine Sache. Bora ist so ein bisschen, finde ich, dazu gezwungen, für Sagan vielleicht auch ein paar Leute mitzunehmen auf Kosten von Emanuel Buchmann. Weil wenn ich mir die Mannschaft angucke, im Gegensatz zu einem Team Ineos, zu einem Team De König, zu einem Team Bahrain, fallen die in den Bergen schon ab. Also da ordentliche Helfer, sage ich mal, hat da Emanuel Buchmann, nur Matteo Fabro dabei, Felix Großschartner und Giovanni Aliotti. Der Rest, Maciej Bodner ist für Peter Sagan da und Daniel Oss auch. Cesare Benedetti ist vielseitig einsetzbar, ja, aber es werden auch viele Etappen sein, wo Sagan seine Wurst brät, sage ich mal so. Also da muss Bora auf Etappensieg fahren und ich weiß nicht, ob das so aneinander geht, wenn dann Buchmann noch aufs Klassement fahren soll. Also ja, vielleicht schlagen sie ja zwei Fliegen mit einer Klappe, also Gesamtklassement und ja, das Punktetrikot.
Ja, aber ich glaube, kann ich mir nicht vorstellen, also das Buchmann wird sozusagen dem Sagan Fluch erlegen, da. Schade für ihn, aber ich glaube, dass diese Zweiteilung oder dieses Nicht-Konzentrieren auf einen, das Nicht-Fokussieren auf ein Thema, das wird denen nicht zugutekommen, glaube ich. Das wird mit Sicherheit, oder kann ich mir gut vorstellen, dass es zum Boomerang wird.
Es hat ja, also die Rundfahrten der letzten Jahre haben ja immer gelehrt, dass du auf ein Ziel hinarbeiten solltest, entweder Sprints oder Klassement. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine Mannschaft mit einem reinen Sprinter in letzter Zeit eine große Grand Tour abgeräumt hat. Also ich glaube, bei Team Sky, als Wiggins die Tour gewonnen hat, hatten sie Cavendish noch dabei.
Ja, aber da müssen wir jetzt auch lange in die Bücher, da müssen wir lange in die verstaubten Bücher gucken, die da hinten im Regal stehen. Wir haben auch Israel Startup Nation, finde ich auch, mit Dan Martin könnte jetzt auch eine Überraschung werden. Also ist auch so eine Überraschung. Könnte
eine Überraschung werden, ja, aber ist auch so ein Einzelkämpfer.
Ja, aber auch ein zäher Hund, der auch die vielen langen Berge da gut drüber kommen könnte, das wäre also auch vielleicht nochmal eine Geschichte. Sehr spannend. Also ich finde dieses Bild von der breiten Spitze, wo niemand so besonders hervorragt, außer jetzt die drei.
Ja, und wen tippen wir denn als Sieger?
Ich wollte noch eine Sache vorher in den Raum werfen, was bis dato gar nicht drüber gesprochen wurde, oder ich habe es zumindest nicht mitgekriegt, ist das Wetter. Also sonst war das ja auch immer ein großes Thema mit, kann die Etappe gefahren werden, kann die Etappe gefahren werden und so weiter und so fort. Im Moment, also ich habe mir jetzt nur den Wetterbericht von Köln für die nächsten zwei Wochen mal angeguckt heute, aus Gründen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, alles mit dem Wetter, ne? Also hast du da von der Wetterfront was mitbekommen?
Das Gute ist, oder was heißt, kann man auch so oder so sehen, es gibt im Prinzip, glaube ich, nur diese Etappe, Königsetappe nach Cortina d'Ampezzo, wo man oft über 2000 Metern ist, die Gefahrenpotenzial für eine Cancelung hätte. Und der Rest ist halt so, ja, dass man da im Bereich, ja, ist, wo schneefrei sein sollte eigentlich.
Also in Mailand hat das ab morgen durchgehend 19 bis 22 Grad. Bestes Fahrradwetter. 24 Grad mal. Ab und zu mal ein bisschen Regen, aber nicht so viel. Also Mailand würde ich jetzt die nächsten Wochen aushalten, um es mal so rum zu sagen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber kommen wir zu deiner Frage zurück, die du mir gestellt hast. Wer wird's machen? Das ist schwierig. Du hast beim Sieger der Herzen vorgelegt, deswegen lege ich jetzt beim Sieger-Tipp nach. Ich tippe auf Simon Yates. Er hat beim Giro, also er ist für mich der Fahrer, der noch die größte Rechnung da offen hat. Ich glaube, er ist der Fahrer, also klingt blöd, ein Fahrer, der jetzt 28 ist, zu sagen, der die meiste Erfahrung hat. Aber es ist nun mal, wenn du mit Bernal und Evenepoel vergleichst, ist es nun mal derjenige. Ich glaube, er hat so eine relativ stringente Vorbereitung mit Tirreno Adriatico, Katalonien-Rundfahrt und Tour für Alps. Er ist der, den es zu schlagen gibt, glaube ich. Und als zweiten, diese Evenepoel und Bernal-Geschichte, obwohl ich die Daumen drücke und auch Bernal eigentlich einen sympathischen Kerl finde und so weiter und so fort, die sind mir zu unsicher. Ich würde sogar fast behaupten, wenn ich ein Podium auswählen müsste, dürfte, könnte, sollte, würde ich als zweiten Fahrer oder würde ich ein Podium besetzen mit Yates, Vlasov und Bernal.
Mhm. Ja.
Du lachst wenigstens nicht, das ist sehr anständig von dir.
Nee, durchaus möglich, also dass es so kommt. Also das sind, ja, wie du es schon sagst, das sind einfach zu viele Leute dabei, die es machen könnten. Mhm. Da ist die Auswahl sehr, sehr schwierig.
Ja, also nee, wobei Bernal auf dem Yates, was habe ich gesagt? Yates, Vlasov und Bernal. Bernal ist kein Dritter. Also der ist nicht so einfach. Entweder der gewinnt das Ding, oder der scheidet wegen einer Verletzung, also mit seinem Rücken Problematik aus. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dann wäre eher das Podium Yates, Vlasov, vielleicht Buchmann.
Was für Buchmann halt spricht, ist, dass der Giro hinten raus sehr schwer wird und er einer ist, der ja, na, wie soll ich sagen, nicht so explosiv immer gleich vorne wegfährt, sondern der über die Ausdauer kommt.
Ich muss das mal notieren, bevor wir uns vergessen, was sind eure Favoriten? Also ich habe gesagt, Yates, damit wir das auch mal in den Shownotes festhalten, sonst wissen wir das hinterher wieder alle nicht mehr, ich kenne mich ja selber. Yates vor Vlasov und Buchmann. Und sie, wem drückt mir die Daumen, hatte ich, glaube ich, gesagt, Landa, wer war der zweite nochmal, Evenepoel und Nibali. So, warum da jetzt ein Link drin ist, weiß ich auch nicht, aber das soll egal sein. Dann höre ich das mal von dir jetzt so, also Evenepoel, Nibali. Ich glaube, bei den Sieger der Herzen waren wir gleich, ne? Nee, du hattest gesagt, Landa,
Buchmann. Ich hatte Landa, Nibali und Buchmann.
Okay. Und wer macht das Podium?
Ich glaube tatsächlich, dass es Evenepoel schafft und den Giro gewinnt.
Ach.
Also ich bin von dem Jungen relativ überzeugt, aber kann natürlich auch voll hinten losgehen, deswegen gehe ich da mal ein bisschen ins Risiko. Und wer jetzt da genau noch aufs Podium kommt, ich habe auf jeden Fall zwei Geheimtipps fürs Podium. Der eine ist Giulio Ciccone und der andere ist gar kein so Geheimtipp, der schon mal Zweiter der Tour de France war, Romain Bardet.
Ja, Romain Bardet, wir haben keinen Vornamen, Bardet, und wer war der Zweite? Ciccone?
Mhm.
Okay. Aber schön, dass wir komplett unterschiedliche Podien haben. Das können wir hinter. Und wahrscheinlich kommt es nochmal ganz anderes und wir lachen uns hinterher selber darüber kaputt. Aber
Das macht es ja so spannend. Das macht es ja so spannend.
Ja. Wer diese Sendung noch vor dem Giro hört, also bis Samstag noch, der kann natürlich, würden wir uns sehr darüber freuen, Wenn ihr auch eure Sieger der Herzen und eure Favoriten, also von denen ihr glaubt, dass sie es werden, hier kurz hinterlasst als Kommentar unter dieser Folge. Wenn ihr uns via Spotify hört oder keine Ahnung, Google Podcast, Apple Dings, Gedöns oder sonst was, einfach www.velohome.de. Dort könnt ihr unter der Folge kommentieren und dann eure Buchmacher-Tipps oder sonst was da hinterlegen. Ich bin gespannt. Also freuen wir uns am Samstag jetzt los. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, so die ersten Etappen. Und dann werden wir irgendwann mal wieder die erste Wasserstandsmeldung von uns geben. Das soll es soweit gewesen sein zum Giro. Aber damit ist natürlich noch lange nicht zu Ende die Sendung. Wir haben ja noch einiges an Thema hier vorbereitet. Nein, es sollen nur noch ein paar Kurzmeldungen sein, weil mittlerweile ist es auch schon vorangeschrittener Abend. Team Jumbo gibt das Touraufgebot bekannt. Sind jetzt so richtige Überraschungen dabei? Ich habe es einmal drüber geflogen, aber ich sag mal so, die Namen aus der zweiten Reihe waren mir jetzt nicht so. Also war jetzt, finde ich, mich nicht bei mir
habe. Nee, klar, aber was halt auffällig ist, ist, ja klar, Tom Dumoulin ist nicht dabei. Also es ist Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Steven Kreuzweg, Mike Tönnissen, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesing und Toni Martin.
Ja, aber Tom Dumoulin, der ist doch noch in Pause, oder?
Ja, genau, aber ja? Das fällt halt, finde ich, bei der Mannschaft sehr auf, dass der halt fehlt, weil das nimmt, finde ich, der Mannschaft schon viel von deren Stärke.
Naja, also ich sag mal so, Dumoulin in seiner Form auf jeden Fall, aber Dumoulin in dieser Form.
Ja, da ist ja nichts für nichts zu gebrauchen.
Das klingt jetzt auch ein bisschen hart, aber ja, ich weiß, wie du das meinst. Ja, in der Tat ist das natürlich, er soll gesund werden. Ne? Also das ist ja jetzt mal das Entscheidende. Und ich finde trotzdem eine schlagkräftige Truppe. Also die wird es mit zu schlagen geben beim der Tour. Da sind wir uns, glaube ich, relativ einig.
Klar.
Team DSM Rider files policy complaint after being throttled. Ich kenne das Wort throttled noch nicht. Bei Angry Motorist. Kannst du das Wort throtteln? To throttle somebody?
Mm-mm. Nee. Also war mir auch so nicht geläufig. Aber ja, das geht einfach darum, dass scheinbar ein Fahrer vom Team DSM im Training sehr heftig von einem Autofahrer mit dem auseinandergesetzt hat. Wir haben hier einen Artikel von Cycling Weekly verlinkt. Mhm. Und da ist halt zu sehen, wie dieser Team-DSM-Fahrer versucht, erstmal diesen Autofahrer zu boxen und dann der Autofahrer aber dann den Fahrer, also den DSM-Mann, am Hals packt und durch die Gegend schleift. Also sowas geht natürlich gar nicht.
Nee, also ich glaube, mir hat mal jemand erzählt, und das weiß ich nicht, da bin ich rechtlich auch habe ich keine Ahnung von. Mir hat mal jemand erzählt, wenn sobald der Autofahrer alleine schon aus dem Auto steigt, um sich dem Fahrradfahrer oder Fußgänger auch so zu nähern und sich körperlich an ihm dran zu machen, würde das in Deutschland fast schon so gut wie bedeuten, dass der Führerschein weg ist. Also dieses Aussteigen wäre sozusagen schon das Zeichen dafür, dass man sich nicht unter Kontrolle hat. Ob das stimmt oder nicht, ne, es gibt glaube ich ein paar Juristen unter unseren Hörern. Vielleicht kann da jemand ein bisschen Aufklärung betreiben. Aber ja, also in der Tat, ich finde das aber, selbst wenn das nicht so ist, ist das immer ein gutes Zeichen, wenn du dich so wenig unter Kontrolle hast, dass du aussteigst aus deinem Auto, um jemanden anderen täglich anzugreifen und das vielleicht sogar täglich, dann läuft was falsch. Also ganz sicher, dass man sich so wenig. Ich meine, klar, ne, es scheint mir so zu sein, dass dieser DSM-Fahrer da auch jetzt sich massiv wehren wollte, völlig zu Recht. Aber geht gar nicht. Also.
Ja, wir wissen jetzt noch nicht zu 100%, welcher Fahrer das war, beziehungsweise wie das da vonstatten gegangen ist, aber auf jeden Fall hat der Fahrer von Team DSM Anzeige erstattet. Ja.
Gut so. Also das, ne, dann, das, ich, oft genug denke ich mir immer, ach komm, ey, was soll's.
Aber halt hat im Straßenverkehr nichts zu suchen.
Nee, das hat im Straßenverkehr nichts zu suchen. Bei mir ist es dann meistens auch eher die Faulheit, es nicht zu machen. Aber wenn sich ein Autofahrer, ich sag's jetzt nochmal wirklich sehr, sehr vorsichtig, extrem schräg im Straßenverkehr verhält und auf so jemanden wie dich, mich und hoffentlich auch viele unserer Hörer trifft, dann ist es ja so, dass wir gegebenenfalls auch noch wissen, wie man ausweicht, wie man sich auf dem Fahrrad verhält, dass einem nichts passiert und so weiter. Aber es gibt ja auch oft genug Fahrer, die vielleicht nicht so die Skills haben, ne? Und dann, mein Gott, wer uns mit einem Meter Abstand nur überholt, da erschrecken wir uns vielleicht, aber vielleicht überholt ja auch meine Oma mit einem Meter Abstand und das ist vielleicht mehr als erschrecken. Da denke ich immer dran, wenn man mal wieder überlegt, soll man das jetzt mal zur Anzeige bringen oder nicht. Ja, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Das ist auch, glaube ich, einer der großen Gründe, warum dieses Gravelfahren und so weiter so in den letzten Jahren aufgekommen ist und an Trend und an Popularität gewonnen hat. Da hat man einfach keinen Autofahrer, den man sich rumärgern muss. Emanuel Buchmann hat jetzt sich überlegt, ich verlängere jetzt, weil mit einem Giro-Sieg, da wird nichts, da würde ich nur meinen Vertragspoker würde ich schwieriger machen, deswegen verlängert er seinen Vertrag vor dem Giro. Fand ich jetzt, also extrem selbstbewusster Fahrer sagt sich, warte ich dann noch den Giro ab und guck mal, spricht jetzt nicht dafür, oder?
Nee, ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also zum einen vielleicht die Möglichkeit, dass Team Bora gesagt hat, unabhängig davon, wie der Giro ausgeht, wenn du halt schlechter fährst, wirst du halt hinterher keinen so guten dotierten Vertrag bekommen und wir geben dir jetzt ein bisschen mehr Geld vorm Giro schon, dass du da verlängerst, unabhängig vom Ergebnis, dann hast du auf jeden Fall die Katze im Sack gekauft, bist auf der sicheren Seite.
Warte, auf der anderen hat er die Katze im Sack gekauft oder den Spatz in der Hand?
Beides.
Er hat die Katze im Sack und die Taube fliegt
frei. Solange nicht die Katze und der Spatz im Sack sind, verträgt sich das vielleicht.
Ja, interessanter Move. Also, weiß ich auch nicht so genau. Man kann natürlich auch sagen, okay, wir setzen auf dich, egal wie das beim Giro, so könnte man es natürlich auch auslegen, ne? Egal was ist, wir setzen auf dich. Du bist unser Mann. Wir geben dir jetzt schon mal einen Vertrag für die nächsten 35 Jahre.
Aber da müsste man natürlich mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken können bei dem Team, weil Emanuel Buchmann wird ja jetzt da nicht den Vertrag verlängern, wenn man jetzt plötzlich dann auf Sprints setzt, sondern kann mir gut vorstellen, dass dann die Mannschaft dann doch eher sich in Richtung Klassementfahrer vielleicht entwickeln möchte. Und
aber was macht denn dann ein Sagan?
Das ist die Frage, wie es mit dem weitergeht. Also da gibt es jetzt auch wieder, also ist unsere nächste Meldung hier noch.
Ja, das sollte meine Brücke für dich sein.
Sehr gut, vielen Dank. Dass da jetzt wieder ein neues Gerücht gibt, also das ist, glaube ich, sein ehemaliger Trainer, der gesagt hat, dass für ihn auch so ein Wechsel zu Movistar beispielsweise in Frage kommen würde. Mhm. Und da ist halt die Theorie dahinter, dass Movistar dann mit Specialized fährt, damit Specialized weiterhin Sagans Gehalt zu einem Teil finanziert und Bora dann Canyon-Fahrräder bekommt.
So eine Ringtauschaktion wie jetzt dieses Jahr mit Cervelo.
Sozusagen.
Also klingt für mich jetzt im ersten Moment nicht komplett unplausibel, also die Geschichte mit den Rädern, ne? dass das ein deutsches Team auf Canyon fährt, warum nicht? Ob Specialized unbedingt mit den Movistars zusammenarbeiten möchte, weiß ich nicht.
Naja, vielleicht möchten die halt auch in dem spanischsprachigen Markt noch aktiver werden.
Irgendwie so richtig hinterstehen tue ich hinter dieser These nicht. Ich weiß auch nicht genau, was mich stört, aber so ganz vorstellen mag ich mir das nicht. Irgendwie.
Also Ich kann mir Sagan in dem Team auch nicht so richtig vorstellen.
Nee, irgendwas.
Ich meine, es würde natürlich wunderbar passen, wenn man dann im nächsten Jahr die nächste Staffel von dieser Dokumentation drehen wollen würde, dass der Sagan genau der Richtige dafür.
Ja, ja, klar. Wo war das denn? Den hat man auch mal gesehen bei den ersten Bora-Tagen, ne? Gab es auch mal irgendeinen Film oder irgendwie so ein Doku, wo man ihn gesehen hat? Ich bin gespannt. Also so richtig, nee, also es gibt ja so Gerüchte, wo man sagt, ach ja, doch, klingt plausibel, kann sein, glaube ich, ne, sehr gut. Aber das gehört jetzt ehrlich gesagt weniger zu den Sachen, wo ich sage, ja, doch.
Klingt wir plausibel. Spekulieren ja auch nur, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dieser Sagan-Wechsel oder der nächste Sagan-Vertrag hängt massiv mit seiner Fahrradmarke zusammen. Also den gibt es nur im Paket mit der. Und da steht ja auch schon in diesem Artikel oder diesem Gerücht, was wir verlinkt haben, drin, ganz richtig, dass ein Wechsel, wie es gerüchtet wird, zu UAE eigentlich nicht in Frage kommt, weil die recht langfristig, glaube ich, an Colnago gebunden sind.
Mhm. Ja, also dass Specialized eine Rolle spielen wird, das ist unbestritten. Ich bin gespannt, also diese Aktion mit dem Fahrradtausch, ne, also hier Movies wechseln auf Specialized und Bora wechselt auf Canyon. Dafür gibt es dann noch den Sagan im Paket zu den Movies. Ich meine, das kommt mir mittlerweile schon vor wie so amerikanische Profisportarten, ne, wo dann auch die Spieler getradet werden hin und her. Fand ich manchmal gar nicht so schlecht, aber so richtig gut für die Identifizierungspersonen, Identifikationspersonen für den Verein oder für das Team auch nicht. Interessant. Also ich finde, nur Sagan, warum, der wird sich in Spanien wahrscheinlich da auch ganz gut wohlfühlen. Und wenn er seine 3-4 Companeros dabei hat, die er sonst auch immer dabei hat, ist für ihn der Unterschied wahrscheinlich gar nicht so groß.
Ja. Und ich glaube auch, das Team Movistar, die haben jetzt gerade nicht so die riesigen Stars unter Vertrag, ist vielleicht auch noch ein bisschen Budget bei dem Sponsor, ist der vielleicht noch bereit, was locker zu machen. Movistar ist ein riesiges Unternehmen, also ja. Von daher mir das schon vorstellen. Und ich persönlich finde, Peter Sagan, ja, der wird noch einige Siege für Bora auch holen, aber ich finde, er passt nicht mehr so richtig in die Ausrichtung des Teams. Mhm. Die Mannschaft ist mittlerweile, Team Bora ist auch ohne Peter Sagan mittlerweile Team Bora und er ist nicht mehr das alleinige Aushängeschild. Da gibt es genügend andere, die Sieger einfahren können.
Ja, die sind als Team erwachsener geworden und brauchen nicht mehr den Leader, den sie da mal hatten oder den, der vorne weggegangen ist und der vielleicht auch einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, damit andere in Ruhe sich entwickeln können, sondern das geht mittlerweile auch so. Hm, das stimmt. Also, und er hat dann diese Figur in den Jahren auch gut eingenommen. Ne? Also es war ein strategisch, ich finde, wenn man das hier vor allen Dingen aus...
Das war ein Riesengewinn.
Ja. Also auf vielen Ebenen war das klug. Und ja, kann man hinterher nur sagen, Ralf Denk, gut gemacht. Also egal, wie das jetzt enden wird, war insgesamt interessant. Also je länger ich drüber nachdenke oder je länger du jetzt darüber so sprichst, wird mir das immer plausibler mit Movistar. Und dann hast du noch einen Filmtipp ausgepackt. Und zwar ist das eine gute Stunde, nee, dreiviertel Stunde aus dem Hessischen Rundfunk zum Thema rund um den Henninger Turm. 60 Jahre Radrennen.
Das Rennen findet ja normalerweise am 1. Mai statt. Dieses Jahr ist es verlegt worden, nicht abgesagt. Und ich finde, der Hessische Rundfunk hat eine sehr, sehr gute Dokumentation über die Geschichte gemacht mit drei Protagonisten, Kai Hundertmark, Fabian Wegmann und John Degenkolb, die da jeweils gewonnen haben, und es ist sehr sehenswert, das wollte ich noch empfehlen.
Ah, du hast das schon gesehen?
Ja.
Auch schon, ich finde diese alten Bilder immer so, wie soll man sagen, also so beeindruckend. Weißt du, wir machen uns heute über Sorgen darüber, wie viel Rollwiderstand unsere Reifen haben und wie man noch hier ein paar Gramm raus optimieren kann. Und wenn man sich anschaut, dass die da, wie die damals gefahren sind, ne, was die da für Material haben, das erscheint uns heute einfach unvorstellbar. Aber das hat auch funktioniert. Ohne Helm natürlich, ne? Das ist ja klar. Komplett irre. Ja, danke. War mir noch gar nicht untergekommen. Habe ich auch nirgendwo bisher was davon gehört. Ist das jetzt relativ neu oder doch am 1.?
Das wurde am 1. Mai ausgestrahlt.
Ah, okay. Ist mir nirgendwo begegnet. Also umso besser, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ja, und ich fand da auch Rollentrainer ältere Herrschaften. Werner Brichten, aber jeder Velotour am Start. Ja.
Ja, da gibt es tatsächlich auch Leute, die jedes Eschborn-Frankfurt-Rennen gefahren sind.
Ja, dann habe ich die auch schon. Bin ich da irgendwo? Ich sehe hier gerade Velotouraufnahmen. Nee, bin ich nicht. Bin ich mit den Herrschaften ja auch schon zusammen da eine Runde gefahren.
Das kann durchaus sein.
Ich glaube, es gab da am ersten Mal auch dieses Jahr so eine virtuelle irgendwie Veranstaltung. Gibt es auch bei Rund um Köln dieses Jahr. Trotz Smart Home Trainer hier bin ich da noch nicht irgendwie in diese Veranstaltung eingestiegen. Aber mal gucken. Auf der Rolle im dicken Pulli ist ja eh verrückt. Naja. Juti, ich sage ganz herzlichen Dank für diesen ersten Eindruck, den wir jetzt vom Giro hatten. Ich freue mich unfassbar auf den Giro. Möchte mich an der Stelle noch kurz bedanken bei all unseren Hörerinnen und Hörern. All die Unterstützung, dass ihr uns das hier ermöglicht. Wenn ihr uns etwas geben wollt, ein paar Hörerinnen und Hörer unterstützen uns mit einem kleinen minzigen Dauerauftrag. Manche spenden uns was via PayPal. Ihr könnt auch jederzeit uns einfach anschreiben und fragen, wenn ihr sagt, hey, cool, dass ihr es macht, dass ihr es weitermachen möchtet. Hier gibt es Unterstützung. Oder ihr könnt auch ganz einfach, wenn ihr gar kein Geld ausgeben wollt, was okay ist, einfach, wir haben bei uns Amazon so ein Suchfenster unter Amazon und unter Velohome unterstützen. Da kann man dann einfach über dieses Fenster bestellen und dann kriegen wir ein klein bisschen was davon ab, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst und Jeff Bezos wird weniger reich. Und ja, dir ganz herzlichen Dank, Thomas. Wünsch uns allen einen guten Einstieg am kommenden Samstag. Und dann schauen wir mal, wann wir die nächste Sendung aufnehmen können. Macht es gut, bleibt alle gesund vor allen Dingen und passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.